Einen wunderschönen guten Abend. Hiermit eröffne ich die heutige Stadtverordnetenversammlung, begrüße alle anwesenden Gäste, Abgeordnete und die Verwaltung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Wir sind heute 13 Stimmberechtigte, wenn das mal keine Glückszahl ist. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Achso, übrigens, die Ladung ist ordnungsgemäß zu. Oder gibt es da andere Meinungen? Das ist nicht der Fall. Herr Wulpius, guten Tag. Dann sind wir jetzt 14. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Hier gab es eine Änderung, einen Nachtrag bei Ihnen, Punkt 11, die Beschlussvorlage S-165-2022. Bereitstellung eines Dienstfahrzeuges mit privater Nutzung für den Bürgermeister der Stadt Wildau. Gibt es zur geänderten Tagesordnung Anmerkungen oder Wünsche? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich gerne die neue Tagesordnung zur Abstimmung bringen. Wer der Tagesordnung so wie vorliegt mit der folgenden Änderung zustimmt, dem bitte ich jetzt Zeichen. Das ist einstimmig, kann gern so bleiben, danke. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 3, Entscheidung über Einwendung zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 22.02.2020. Gibt es hier irgendwelche Einwände? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann gilt diese Niederschrift als bestätigt. Kommen wir nun zu Punkt 4. Entscheidung über Einwendung zur Niederschrift der öffentlichen vom 5.04.2022. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Auch hier keine. Dann gilt auch diese Niederschrift als bestätigt. Und dann kommen wir zu Punkt 5 über Einwendung zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 31.05.2022. Gibt es hierzu Anmerkungen, Einwendungen? Auch hier ist das nicht der Fall. Dann gilt auch diese Niederschrift angenommen. Dann kommen wir zur letzten Entscheidung über Einwendung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 23.08.2022. Gibt es hier Anmerkungen? Auch hier keine. Dann gilt auch diese als bestätigt. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zum Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters der Stadt Wildau. Ich möchte es nicht versäumen, dem neuen Bürgermeister zu gratulieren zur Wahl und wünsche ein glückliches Händchen und gutes Gelingen bei der Ausführung des Amtes. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass hier vorne Listen ausliegen für die Workshops Damewiesen, wo sich die Abgeordneten gerne eintragen können. Wer dort Lust hat, mit dran teilzunehmen oder sich mit einbringen möchte, kann sich gerne dort einbringen bzw. dort eintragen. Termine, soweit ich informiert bin, sind noch nicht festgelegt. Das wird dann entschieden aufgrund, wann, wie und wo die Leute sich dort eingetragen haben. Als kleinen Hinweis noch für die Einwohnerfragestunde und die Abgeordneten, auch diese Sitzung wird wieder aufgezeichnet. Also wer etwas sagt, der möchte das bitte, bevor er denn zu Wort kommt, äußern, damit ihm das denn nicht mit öffentlich gestellt wird, wenn er sich dagegen ausspricht. Und übergebe jetzt das Wort an den neuen Bürgermeister, Herrn Ehrlich. Bitte.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Schönen guten Abend, liebe Damen und Herren Stadtverordnete, liebe Gäste, liebe Leiterinnen und Leiter der Stadtgesellschaften und Einrichtungen. Ich durfte zum Stadtfest den symbolischen Schlüssel zum Rathaus empfangen und heute ist mein zweiter Tag im Rathaus. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine wahre Datenflut schon auf mich hereingeschlagen. Ich bin noch ein bisschen dabei, die Datenverarbeitung zu betreiben. Es sieht ganz gut aus, aber es ist tatsächlich eine Menge. Einfach nur mal so am Rande gesagt. Aber ein kleiner Grund ist es auch die Bitte um Verständnis, dass der Bericht jetzt nicht ganz so umfangreich ist, wie es vielleicht gewohnt ist, weil ich mich tatsächlich in einigen Dingen auch noch rein und eine Übersicht verschaffen muss, sodass ich die hoffentlich wichtigen und nötigen Dinge hier proklamieren kann und beim nächsten Mal ein bisschen umfangreicher. Zum Thema Wahl. Vielen Dank an alle Wählerinnen und Wählern. Vielen Dank an alle Kandidaten. Enno von Essen ist hier, Martin Stock ist auch gerade gekommen, die sich zur Wahl gestellt haben, die letztendlich auch zur Dramaturgie der Wahl des Geschehens beigetragen haben. Vielen Dank an alle Unterstützer, Freunde und, ich sage es hier, ist zwar keiner hier, aber an meine Familie, die mich da auch stark unterstützt hat. Großen Dank an die Wahlleitung und alle Wahlhelfer, die sich bereit beackert haben. Wahnsinnsleistung, Dankeschön. Und vielen Dank schon jetzt an die Kolleginnen der Verwaltung für die sehr gute, freundliche und hilfsbereite Aufnahme im Rathaus. Aber der Wahlkampf ist vorbei. Und das ist die Botschaft, die ich bereits im Stadtfest, mein erster Tag als Bürgermeister, in einer kurzen Rede halten durfte. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, unser Wissen gemeinsam nutzen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Und da ist jeder und jeder Einzelne gefragt. Wir sollten aufhören, mit Fingern aufeinander zu zeigen, aber den Finger in eine Wunde legen, das ist okay. Und da sind wir hier auch genau an der richtigen Stelle. Hier ist der Raum, wo abgewogen wird, wo auch zweifelsfrei diskutiert wird. Und so soll es auch sein, aber immer mit dem nötigen Respekt. Voraussetzung ist also auch eine gute Kommunikation, ein guter Austausch, Wissenstransfer. Wir in Wildau leben hier in einem Ort der Vielfalt, der Natur und der Wissenschaft. Wir haben kluge Köpfe und deshalb sollte sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen. Vor allen Dingen angesichts der Zeiten, die jetzt bevorstehen. Der Winter steht vor der Tür, die kalte Jahreszeit, die Energiekosten etc. Ich muss es nicht weiterführen, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, aus meinem Wahlkampf heraus habe ich für mich mitgenommen, dass eine gewisse Greifbarkeit gut ist. Und das möchte ich als Bürgermeister auch weiterführen. Es wird also ein Bürgermeister vor Ort, früher auch als Speaker's Corner bekannt. Wir werden ein Format Bürgermeister vor Ort einführen, wo ich in regelmäßigen Abständen, wir müssen mal gucken, wie das so funktioniert, auch mit dem Terminplan, der schon sehr voll ist. Aber ich möchte regelmäßig greifbar sein. Wir fangen konkret am 6.10. diesen Jahres zwischen 15 und 17.30 Uhr am Springbrunnen vis-à-vis vom Bahnhof an. Dort werden wir einen kleinen Stand errichten und dort werde ich persönlich greifbar und ansprechbar sein. Und das werden wir auch veröffentlichen, sodass die Bürgerinnen und Bürger aus der Erfahrung eben nicht in der Mittagszeit oben auf dem Markt mittwochs, wo ich auch immer meinen Stand hatte, wo die arbeitende Bevölkerung keine Chance hat, einen solchen Stand zu besuchen, aber zum Feierabend, vielleicht kann der eine oder die andere sich auch mal eine Stunde eher freinehmen und eine drängende Frage dann klären. Wir hatten bislang im Rathaus eine digitale Sprechstunde, die war mal dienstags von 16 bis 18 Uhr, die wurde wenig bis gar nicht angenommen. Wir werden diese Sprechstunde nicht in diesem Format weiterführen. Wir werden das ausweiten, indem wir das Angebot haben. Jeder kann sich natürlich digital melden zu jeder Zeit und es wird in den ganz normalen Zeiten wird es beantwortet. Termine können vereinbart werden und die werden dann auch möglichst zeitnah, so wie die Terminlage halt ist, vereinbart. Also das soll für die Bürger auch eine gewisse Greifbarkeit anbieten. Zum Stadtfest. Wir hatten 46 Stände. Frau Frase hat das alles organisiert. Herzlichen Dank nochmal für diesen hohen Einsatz. Wir hatten 26 Punktestationen. Also die Punktestationen, da konnten sich die Kinder oder diejenigen, die es wollten, auf kleinen Kärtchen Punkte sammeln und haben dann Preise und kleine Gewinne eingeheimst. Das wurde sehr gut angenommen. Wir hatten ca. 5.000 Teilnehmer im Durchlauf, also bis in die Abendstunden, bis in die späten Abendstunden hinein. Es waren insbesondere abends enorm viele Teilnehmer unterwegs, viele Gäste. Wir hatten 8 Sicherheitskräfte vor Ort und das war für die schon schwer zu handeln. Das wird jetzt in den nächsten Tagen ausgewertet. Da wird es nochmal einen Auswertungstermin geben mit der Crew, die sich damit beschäftigt hat. Und wir müssen schauen, wie wir dieses Format dann weiterführen. Also es geht nicht ums Ob, sondern ums Wie. Aber Frau Fraase sagte eben auch schon, schwer zu handeln. Also es ist für die wenigen Mitarbeiter, die damit beschäftigt sind, also war schon schwer zu stemmen. Für die Kinder wurde fast alles kostenfrei oder alles kostenfrei angeboten. Wir hatten den ADAC da, wir hatten Radio Teddy, BB Radio, die 3 Kitas waren da, der Hort, das Kleeblatt, KJV, Kinder-, Jugend- und Seniorenbeiräte, Vereine. Also es war ein ziemliches Getümmel. Das hat Spaß gemacht. Zur S-Bahn. Die S-Bahn wird den 10-Minuten-Takt beginnend ab 14.10. starten. Da wird also die S8 montags bis freitags in Wildau in den Hauptverkehrszeiten, das heißt also von zwischen 5 und 9 und 15 und 19 Uhr, diesen 10-Minuten-Takt einführen. Weitere Infos gibt es über vbb.de/fahrinfo oder sbahn.berlin. Dort können nähere Informationen eingezogen werden. Laut Presseinformation des Landkreises begrüßt Landrat Steffen Loge die neue zusätzliche Verbindung als Anbindung des Hochschul- und Wirtschaftsstandortes, die sich dadurch spürbar verbessern wird. Das Problem Schranken, das haben wir, das ist uns bewusst und wir müssen perspektivisch hier schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, um diese Begrifflichkeit wieder aufzunehmen, um in irgendeiner Form eine Unter- oder Überführung zu schaffen. Da werden wir jetzt schauen, wir werden es ja live erleben, wie sich das alles entwickelt und wie dringlich wir diese Dinge angehen müssen. Die Einwohnerzahlen von Wildau. Mit dem heutigen Stand haben wir 10.953 EinwohnerInnen. Wir haben 112 ukrainische Einwohner. Wir haben 4 U3, 7 Ü3 bis 6 und 13 Grundschülerinnen im Alter von 6 bis 12 Jahre. In der Gemeinschaftsunterkunft Friedrich-Engel-Straße 58 leben zurzeit 98 Bewohner und Bewohnerinnen, davon 76 männliche und 22 weibliche. Auszugsweise ein Kurzbericht aus den Gesellschaften. Hier habe ich mich ein bisschen stärker auf die Vivo konzentriert. Die Betriebsbereitschaft ist in allen Bereichen gewährleistet. Es gibt kaum Corona-Auswirkungen. Es gab wohl 1 oder 2 Fälle. Ansonsten läuft es da ordentlich durch. Es haben sich, wie erwartet, so laut Vivo-Bericht, Mieter gemeldet mit der Bitte um Stundung für ihre Mieten. Diese wurden auch gewährt. Die Außenstände sind auf sehr niedrigem Niveau. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es zu Zahlungsausfällen und neuen Anträgen kommen wird. Mit diesen wird offen und hilfsbereit umgegangen, so die Vivo. Es gibt auch ein bestehendes Netzwerk, welches Mietern bei Behördengängen hilft, wenn das nötig ist. Gestern durfte ich Gast sein bei der Einweihung quasi der neuen Heizfernleitung der WGW. 13.000 Liter Wasser wurden in diese Heizfernleitung befüllt und seit gestern Abend ist die auch in Funktion. Also Glückwunsch an die WGW für diese innovative Leistung und für das Fortkommen in diesen Projekten. Komme ich zu meinem letzten Punkt, also zu den Gesellschaften nochmal. Es gibt sonst keine Auffälligkeiten, die funktionieren soweit ordentlich und korrekt. Hier, wie gesagt, dann zur nächsten SVV dann etwas mehr und ein bisschen ausführlicher. Zum Thema Weihnachtsbeleuchtung. Wir haben eine Anfrage schon aus Nachbargemeinden bekommen, wie wir uns verhalten zu dem Thema, ob wir Weihnachtsbeleuchtungen aufhängen wollen oder nicht. Das Thema Energiesparen steht ja ganz oben auf der Tagesordnung. Und diese Frage, die wurde mir jetzt quasi zweiter Tag im Amt gestellt und ich möchte es tatsächlich auch weitergeben, das haben andere Amtskollegen genauso gemacht. Ich würde einfach mal ein Stimmungsbild abholen wollen. Ist es angebracht, eine Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen? Wollen wir das oder sagen wir strikt aus Energiespargründen wollen wir es nicht? Ich kann leider nicht sagen, ich habe es auch abgefragt, was das in Kilowattstunden oder in Euro bedeutet, wenn die jetzt hängt oder wenn sie nicht hängt. Das Aufhängen durch das eigene Personal ist relativ unkritisch. Das würde der Bauhof machen. Das ist sicherlich auch Arbeitsstunden, aber es ist eine Eigenleistung. Da würde ich gerne mal, wenn es genehm ist, ein Stimmungsbild abholen, dass die Stadtverordneten aus dem Bauch heraus sich dazu befinden, ob das genehm wäre. Aber ich höre schon, sehe schon, dass hier Meinungen sind. Ich würde das dann vielleicht direkt an Ronny Richter weitergeben, dass vielleicht erstmal die Fragestellungen, die da möglicherweise mit zusammenhängen, dass wir das klären, und vielleicht könntest du das dann auch übernehmen, dass diese Abfrage mal gemacht wird, die jetzt aber keine Abstimmung in dem Sinne bedeutet, sondern dieses Stimmungsbild soll dazu beitragen, dass die Verwaltung entscheiden kann, okay, wir machen es oder wir lassen es doch besser. Damit wäre ich am Ende. Dankeschön.
Gut, vielen Dank, Herr Nerlich. Dann würde ich jetzt mal Herrn Vulpius, dann Herr Hillebrand und dann Herr Weidler. Ich hoffe, dann zu dem angesprochenen Bericht übergeben. Herr Vulpius, bitte, wenn es denn geht. Jetzt.
Ja, schönen guten Abend. Aus dem Bauch heraus, also tatsächlich wird es ja in anderen Kommunen auch diskutiert. Es gibt ja da durchaus charmante Lösungen, wie ich finde, dass man auf großflächiges Hängen verzichtet und einen zentralen Ort wählt. Also wir haben ja dann auch immer diesen einen größeren Baum, der dann entsprechend beleuchtet ist, aber quasi nicht die Straßen entlang dann auch noch beleuchtet. Also das wäre jetzt so aus dem Bauch heraus, weil danach ist ja gefragt, tatsächlich meine Tendenz, einen Ort mit Baum dann gerne zu finden, den entsprechend dann zu beleuchten und vielleicht diesmal die Karl-Marx- und Friedrich-Engels-Straße nicht extra. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Hillebrand, bitte.
Also ich habe mich in den letzten Tagen sehr stark mit den Energieentwicklungen befasst, habe heute den Konjunkturbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft gelesen. Wir haben im Moment eine Speicherfüllung von 90%. Es gibt Kommunen, die haben Krisenstäbe wie in Templin, weil sie einen Blackout befürchten. Man kann aus dem Bauch heraus heute nicht darüber abstimmen, weil das Institut der deutschen Wirtschaft geht davon aus, dass es im Ende November überhaupt entschieden ist, wie wir durch den Winter kommen. Und man kann jetzt einfach sagen, locker leicht, machen wir nicht. Ich finde, das geht nicht. Das wäre unseriös. An so einer Abstimmung würde ich mich auch nicht beteiligen, weil das würde uns überhaupt nicht weiterbringen, weil wir die Rahmenbedingungen nicht kennen. Und das werden wir ja auch heute diskutieren. Ich habe mich bei Dashboard und Destatis informiert darüber. Die werden von Tag zu Tag schlimmer. Also das heißt, ich kann heute darüber nicht abstimmen, weil ich die Rahmenbedingungen nicht kenne. Das wäre unseriös.
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Ich glaube auch nicht, dass es darum ging, heute hier über irgendetwas abzustimmen, sondern lediglich ein Stimmungsbild darüber sich zu machen. Dennoch wäre mein Vorschlag, ich weiß ja nicht, wann die Weihnachtsbeleuchtung, wenn sie denn käme, immer aufgehangen würde, müsste ich jetzt schwindeln. Aber vielleicht kann man sich in den Fraktionen Gedanken dazu machen. Kleine E-Mail an Herrn Nerlich. Und dann, denke ich mal, sind wir mit dem Thema soweit erstmal bezüglich des Stimmungsbildes im Reinen. Und dementsprechend kann man denn jetzt aber erstmal Herr Weidler, dann Frau Schulz und dann Herr Scheiner. Bitte schön.
Vielen Dank. Ich hätte zum Bericht des Bürgermeisters noch eine Ergänzung, weil ich es unheimlich misslich und vor allen Dingen auch schade finde, dass die Feuerwehr der Stadt Wildau hier in keiner einzigen Art und Weise Betrachtung gefunden hat zum Stadtfest. In dem Sinne möchte ich mich als Stadtverordneten auf alle Fälle dort hier nochmal bei den Kameraden und vor allen Dingen auch als Mitglied der Feuerwehr für die gute Arbeit bedanken, die ohne die dieses Stadtfest im Endeffekt gar nicht möglich gewesen wäre, weil die Kameraden schon letzte Woche spätestens seit dem Donnerstag angefangen hatten, dieses Stadtfest vorzubereiten. Daher ein großer Dank an alle Mitglieder der einheitlichen Stadtfeuerwehr, der Stadt Wildau Feuerwehr, Kameraden, genau.
Bitte.
Herr Weiler, Sie haben völlig recht. Ich entschuldige mich in aller Form. Die Kameraden haben das Gelände zur Verfügung gestellt, die haben ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, ihre Freizeit. Selbstverständlich gilt Ihnen auch ein sehr großer Dank. Geben Sie es bitte gern auch direkt weiter. Ich werde es auch tun, so es mir in Kürze möglich ist.
Vielen Dank. Frau Schulz, bitte.
Ja, ich fand jetzt die Idee, dass wir das über die Fraktion geben, das Stimmungsbild eigentlich auch ganz gut, wollte aber schon einwerfen, dass generell vielleicht man mal drüber nachdenken sollte, unabhängig von den Kosten, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren, denn Lichtverschmutzung ist auch ein nicht zu verachtendes Problem. Und ich finde den Vorschlag von Herrn Wulpius eigentlich gut, ne? So ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung der Tradition wegen, aber ansonsten das ein bisschen einzuschränken, weil zu viel Licht ist auch nicht gut für die Insektenwelt und Artenvielfalt und so weiter. Danke.
Vielen Dank, Frau Schulz. Herr Scheiner, Sie haben jetzt das Wort.
Also wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Weihnachtsbeleuchtung ist ja das eine. Wir wissen alle, dass die Städte und Kommunen in Deutschland aufgefordert sind, entsprechend den Vorgaben der Bundesregierung zu handeln. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Presseartikel dazu lesen können. Ich habe also mitbekommen, dass es wohl interne Abstimmungen auch zwischen den einzelnen Städten gibt. Das korrespondiert mit dem, was der Bürgermeister gesagt hat, wie wir uns da verhalten. Insofern wäre für mich eigentlich der Rahmen ein bisschen größer zu fassen, weil es nicht nur um die Weihnachtsbeleuchtung geht, sondern es geht hier in erster Linie auch mal darum, dass wir uns einen Überblick verschaffen, wie wir überhaupt in den öffentlichen und kommunalen Einrichtungen mit diesem Thema umgehen. Wir wissen, dass wir in den Kitas, Schulen und anderen mit Kindern belegten Gebäuden dort bei der Heizung zumindest raus sind. Das soll ja nicht massiv reduziert werden. Das halten wir, denke ich mal, auch alle für gut. Beim Licht ist es so, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir in erster Linie, wenn wir jetzt mal das durchgehen, an den technischen Voraussetzungen genau an die gleichen Mauern stoßen werden wie alle Kommunen um uns herum, weil das natürlich größtenteils nicht vorgesehen ist, dass man zeitlich dort irgendwie etwas, entweder man schaltet etwas ganz ab oder man schaltet es oder lässt es eben an. Das wäre also zumindest für die Entscheidung wichtig, mal zu wissen, wo sind wir technisch eigentlich schon so weit. Ich habe die Gelegenheit am Samstag genutzt, zumindest in Bezug auf die Straßenbeleuchtung, mir nochmal so ein bisschen Informationen einzuholen. Das wäre mit ein Punkt, der auch bundesweit diskutiert wird. Und wenn ich das richtig vernommen habe, haben wir zumindest in der Freiheitsstraße die Möglichkeit, das finde ich auch gut, nicht komplett irgendetwas abzuschalten, sondern zumindest leistungsmäßig diese LED-Beleuchtung zu dimmen. Überall dort, wo es sonst möglich ist, denke ich, wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, ab 22 Uhr dimmt man runter. Dann hätte man zumindest schon mal da einen Punkt, um nicht unnötig. Das sind immer nur kleine einzelne Einheiten an Lampen, aber wir haben in der Freiheitsstraße auch durch die LED-Beleuchtung roundabout ungefähr ein Drittel mehr Leuchten damals aufgestellt. Also wir haben ja, als wir das ersetzt haben, wegen der Helligkeit auf der Straße und in erster Linie auf den Fußwegen sicherheitsbedingt auch damals nicht umsonst diese Entscheidung gefällt. Zu der Weihnachtsbeleuchtung. Ich bin eigentlich, aber das ist jetzt ohne, dass wir das untereinander hier abgesprochen haben, ich bin eigentlich der Meinung, dass man das trotzdem aufhängen sollte, vorausgesetzt, dass die technischen Möglichkeiten bestehen, zeitlich das zu begrenzen. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, den Dunkel, könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist ja letztendlich so, dass dieses Fest Weihnachten nicht einfach nur so ein Fest ist, dass ich mit dem Schalter einfach mal abknipse. Ansonsten vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem, was Frank Wulpius gesagt hat, finde ich in Ordnung. Also einen zentralen Punkt zu finden. Wir hatten bis jetzt immer den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Das war auch sehr schön. Und das denke ich, das sollte man auch beibehalten. Das ist von der Beleuchtung her, soweit ich das weiß, alles durchweg LED. Das kann man ja hochrechnen, was man da an Ketten drin hat. Und genauso denke ich, wird auch die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft wieder oben am Meyer-Beck-Gelände verfahren. Und auch das finde ich jedenfalls einer Stadt von mehr als 10.000 Einwohnern steht das sehr gut zu Gesicht. Immer unter dem Aspekt, dass man natürlich auch auf die Verbräuche guckt. Meine persönliche Meinung.
Gut, vielen Dank. Also ich würde jetzt als Stimmungsbild mal mitnehmen, Strom sparen ja und gucken denn unter welchen Voraussetzungen man dennoch, ich sag mal, ein weihnachtliches Dasein aufrechterhalten kann. mit minimalen Mitteln. So habe ich das jetzt mal mit meinen eigenen Worten verpackt. Wunderbar. Gibt es denn sonst noch Fragen, Anmerkungen, Äußerungen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 8. Präsentation von 3 Entwürfen für ein Logo der Stadt Wildau, welches als Grundlage des zukünftigen Corporate Designs für die Neugestaltung der Webseite der Stadt Wildau fungieren soll. Ursprünglich wollte dies der Herr Angelmar vorstellen, der auch die Logos entwickelt hat. Der lässt sich krank entschuldigen heute. Und der Kollege übernimmt mit Live-Mikro.
Schön. Ja, genau. Ich mache das mal diesmal aus dem Stehen heraus, da sehe ich es besser. Guten Abend erstmal von mir. Ich darf hier vertretenderweise Ihnen die 3 Logo-Entwürfe vorstellen und möchte kurz vorweg nochmal erzählen, auch für die anwesenden Einwohner, die das vielleicht möglicherweise noch nicht mitbekommen haben, was bei uns hier abgelaufen ist. Wir haben einen Relaunch der Webseite vor. Das heißt also, dass wir einen Beschluss aus dem Hauptausschuss haben und eine Firma damit beauftragt haben, diesen Relaunch mit uns gemeinsam, also mit der Stadt, zu vollziehen. Dieser Rahmenvertrag, der wurde im Mai abgeschlossen und danach hat sich eine Arbeitsgruppe konstituiert, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, also Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, IT und aus Stadtverordneten. Das heißt also, aus jeder Fraktion wurde einem Stadtverordnetenmitglied die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen, an dieser Arbeitsgemeinschaft. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich das erste Mal im Juni gefunden, zu einem sogenannten Kick-Off-Treffen, also das erste Aufschlagtreffen, wo man gesagt hatte, wie geht man damit um, was macht man. Man hat sich dann für ein Corporated Design entschieden. Das heißt also, für die 3 tragenden Säulen dieses Corporated Designs, das heißt also Form, Farbe und Logo. Und entscheidend ist jetzt hier eben auch das Logo. Alle Inhalte werden dann im Nachgang besprochen. Und wir kommen jetzt mal dazu, welche Logos es aus einer Vorauswahl, die auch wiederum diese Arbeitsgruppe getroffen hat, hier in die engere Auswahl, also diese 3 Logos, geschafft haben. Wir haben da, das wäre die erste Variante, jetzt hier auf dem Papier einfach nur mal aufgedruckt. Hier sieht man es ein bisschen genauer, also hier die Stilelemente. Wir haben natürlich den Namen unserer Stadt hier. Wir haben auch ein Claim gefunden, also das heißt ein Slogan, natürlich gut leben. Und im oberen Bereich links über dem W sehen Sie ein Gebäude abgebildet. Das stellt die Halle 14 dar. Und wenn man so ein bisschen weiter drunter schaut unter dem Gebäude, ist dann auch noch so eine Art, also dieser geschwungene Strich könnte vielleicht die Dame darstellen. Also ich bin nicht derjenige, der die Logos entworfen hat, kann Ihnen aber das so aus meiner Interpretation heraus zumindest sagen. Das wäre die Variante 1. In der Variante 2 sehen wir wieder wenn man jetzt schon auf den ersten Blick oben sieht, wir sehen das Schwungrad, wir sehen die Ähre, wir sehen auch noch so einen oben rechts noch so einen etwas breiteren Streifen, der auch wieder die Dame darstellen könnte. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle ist hier eine enge Verwandtschaft mit dem derzeitigen Stadtwappen festzustellen. Das heißt also, wir hatten das auch in der Sitzung des Hauptausschusses in der vergangenen Woche, wurde auch gesagt, dass das Wappen mehr oder weniger jetzt in der Sache her so etwas antiquiert wäre und nicht mehr so in der Sache zu verwenden wäre. Das bildet im Grunde genommen eine gute Kombination ab zwischen dem Wappen und dem Logo, was dann im Corporate Design auf allen Briefköpfen, auf Merchandise-Artikeln, Kugelschreibern und so weiter und eben auch auf der Webseite zu finden ist. Und die dritte Variante hier ist eine sehr moderne Interpretation. Also wir haben wieder das ein W für Wildau oben aufgenommen und das in so einem schwungvollen Design, was meiner Ansicht nach auch wiederum Wasser darstellen könnte und eben auch wieder wie das zuvorgehende Logo mit dem Claim und natürlich gut leben versehen. So, dass wir im Schnelldurchlauf die Vorstellung dieser Logos, wir als Verwaltung prüfen, inwieweit wir da weitere Beteiligungen noch vorsehen werden. Soweit erstmal. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hanrik, für die kurze Präsentation und Einstimmung in der derzeitigen Situation. Erfindungsphase, also es ist noch nichts entschieden. Und ich glaube, die Verwaltung wird dann auch noch, wie Hanrik schon sagte, prüfen, wie und weit denn die Einbeziehung und die Entscheidung nachher noch gefällt wird. Gut, dann keine Fragen dazu. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 9 unserer beliebten Einwohnerfragestunde. Frau Ziervogel, denn haben Sie jetzt das Wort. Ich schaue hinten nach, ob denn noch weiter jemand möchte. Bitte.
In den Wasserauffangbecken der Pulverberge ist bei dem letzten Sturm ein riesengroßer Baum umgekippt und der liegt nach wie vor im Auffangbecken. Ich glaube, die Tiere finden es nicht so cool und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schön. Ich hatte versucht, mit Frau Jogsch Kontakt aufzunehmen. Das ist mir über den Sommer nicht gelungen. Und bitte jetzt offiziell die Verwaltung um Abänderung.
Gut, danke. Weitere Fragen, Herr Wulpius, dann Herr Hillebrand?
Ja, die eine Frage, ich hatte im Bauausschuss schon nachgefragt, da gab es noch keine positive Rückmeldung, aber das ist jetzt auch 14 Tage her, deswegen erneut meine Frage, ob aus vom Landkreis von unteren Bauaufsicht in der Zwischenzeit eine Rückmeldung existiert zur Anfrage, die vor inzwischen einem Jahr von der Stadt dorthin gesendet wurde zum Thema Ventilatoren in der Grundschule. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wir haben, soweit ich mich erinnere, im ersten Halbjahr einen Fördermittelantrag gestellt, weil wir ja unseren Grundschulerweiterungsbau vorantreiben wollen. Im Detail ging es da darum, dass wir für den Hort-Neubau Fördermittel beantragt haben. Und da meine Frage, in welchem Programm? Also ich habe es irgendwie verdrängt oder wir haben es gar nicht gesagt bekommen, in welchem Programm sind denn seinerzeit diese Fördermittel beantragt worden, weil auch dazu die Aussage im Hauptausschuss war, im Bauausschuss war, dass es hier noch keine Bescheidung gegeben hat. Wollte ich einfach fragen, welches Programm wir hier beansprucht haben. Vielen Dank.
Herr Kolb, bitte.
Zur ersten Frage kann ich nur wiederholen, dass hier noch keine Antwort vorliegt, obwohl wir jetzt die Anfrage nochmal gestartet haben im selben Wortlaut.
Darf ich kurz nochmal nachfragen? Ventilatoren?
Nee, diese ventilatorgestützte Entlüftung der Klassenzimmer. Unter der Decke. Selbstbausätze waren ganz am Anfang mal, da sind wir ja weg von. Ja. Wir wollten mal gucken, was der Brandschutz dazu sagt und andere.
Gut. Bei Ventilatoren hat bei mir jetzt ein ganz anderes Bild. Okay, gut. Gut, ich denke, die Fragen. Herr Anders, bitte.
Ja, zu dem Thema Fördermittel für die Grundschulerweiterung. Das Programm ist das Landesförderprogramm KIPP 2 Schule. Ich habe es letzte Woche auch erst erfahren. Da gibt es eine Pressemitteilung vom MBJS aus dem Juli, wo das MBJ informiert hat, welche Kommunen möglicherweise in den Genuss kommen von Fördermitteln. Die Stadt Wildau ist nicht mit dabei. Ist natürlich jetzt nicht schön. Wir sind aber weiter im Kontakt auch mit dem MBJS, um dort möglicherweise andere Fördermittel zu generieren. Ob das klappt, weiß ich jetzt nicht. Aber hier haben wir mal wieder das Problem, was wir bei allen Fördermittelprogrammen haben, dass die Information von den Fördermittelgebern, ich nenne es jetzt mal freundlich, sehr spärlich ist, man teilweise überhaupt nicht weiß, woran man ist. Und auch in der Verwaltung ist es so, dass es nicht unsere Aufgabe ist, jeden Tag zu schauen, ob das MBJS irgendwelche Pressemitteilungen rausgibt. Also irgendwie erwarte ich da auch vom Fördermittelgeber für die Kommunen, die beantragt haben und keine Förderung bekommen, dass die ein vernünftiges Schreiben bekommen mit einer Absage. Das ist bisher noch nicht so der Fall gewesen. Das bedauere ich sehr und ich bedauere auch sehr, dass wir im Rahmen des KIPP-2-Förderprogramms auch keine Fördermittel bekommen werden. Aber wir sind dran, um weitere Fördermittel aus anderen Programmen zu generieren.
Gut, vielen Dank, Herr Anders. Alle Fragen soweit beantwortet, Herr Vulpius? Prima. Herr Hillebrand, jetzt sind Sie dran.
Also wenn es keine Fragen von den Bürgerinnen und Bürgern gibt, die würde ich natürlich vorlassen, aber das ist ja anscheinend nicht der Fall.
Nö.
Meine Frage schließt ein bisschen an die Weihnachtsbeleuchtung. Es hat was mit Energiekosten zu tun, weil die Bürgerinnen und Bürger werden ja jetzt beschallert mit sämtlichen Vorschlägen, was sie denn machen sollen, mit Waschlappen statt Duschen und wirklich alles aus, Pullover anziehen und so weiter. Die Energiekosten steigen und da werden wir uns ja heute auch noch mit beschäftigen. Und in dieser Situation findet jetzt hier ein Oktoberfest statt in Wildau über eine längere Zeit. Ich nehme an, dass da mit Heißluft geheizt wird. Das wird entsprechendes Geld kosten. Die Frage ist, die ich habe, ist, ob man auch als Zeichen, dass wir uns der Problematik bewusst sind, so ein Oktoberfest nicht auch in festen Räumen machen können, meinetwegen hier, um Energiekosten einzusparen. Weil das ist natürlich auch ein Signal. Also von allen wird verlangt, wir müssen Energie sparen, es ist sehr teuer. Und dann findet so ähnliche Diskussionen, gibt es ja auch bei dem großen Oktoberfest, da wird so viel Energie verbraucht, glaube ich, wie eine Kleinstadt im ganzen Jahr. Und die Frage ist, ob es da eine Möglichkeit gibt, da Energie zu sparen oder es eventuell sogar hier zu machen. Das ist meine Frage. Ich weiß aber nicht, ob Frank Nährlich die beantworten kann. Vielleicht die Aufsichtsräte der VIVO oder Herr Schulz, ich weiß nicht, ob er da ist.
Ich probiere es mal mit einer Antwort. Die Frage ist berechtigt. Ich würde es tatsächlich auch weitergeben, direkt in die VIVO, die ja damit Ausrichter ist. Und wir würden das nochmal abprüfen wollen. Mehr kann ich erstmal nicht sagen. Ja.
Bitte, Herr Scheiner.
Also aus der Erfahrung vom letzten Jahr, da war das ja auch schon Thema, obwohl wir noch nicht die Energiekosten hatten. Die Steuerung dieser Systeme oder die dort Zelte aufbauen, haben im letzten Jahr durchweg nur 30% an den Abenden sind die gelaufen. Das heißt also, sie achten schon darauf, ja, in dem Moment, wo ich 300, 400, 500, 800 Leute im Zelt habe, reduziert sich die Temperatur und dieses System wird nachgesteuert. Deswegen gehe ich davon aus, dass so ein Zeltbetreiber und der Betreiber der Veranstaltung als solches das auch im Blick behält. Ja, so wird es im Übrigen ja auch in München gemacht. Also kann man ja auch nachlesen.
Gibt es weitere Fragen im Rahmen der Einwohnerfragestunde? Nein. Gut. Dann schließe ich jetzt hiermit die Einwohnerfragestunde und wir kommen zur Behandlung von Beschlussvorlagen. Dann rufe ich auf die S-148-2022, Übernahme der Mehrkosten der Mittagsversorgung für die Grundschüler der Grundschule Wilder und für die Oberschüler der Ludwig-Witthöft-Oberschule vom 1.7. bis 31.12.2022. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Herr Vulpius, bitteschön.
Ja, nur noch mal eine Wiederholung eines Statements aus einem der Fachausschüsse. Ich glaube, es war gleich der Finanzausschuss. Nochmal herzlichen Dank an die Verwaltung für die beiden Vorlagen, die jetzt ja nacheinander kommen. Genau, dass wir da als Stadt ein Signal setzen und hier die Eltern nicht mehr belasten, weil wir wissen alle, Belastung ist derzeit groß genug. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch. Keine weiteren Anmerkungen. Dann würde ich die Beschlussvorlage S-148-2022 so zur Abstimmung bringen. Wer dieser so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Herr Hillebrand ist nicht im Raum. 16 Ja-Stimmen, dennoch einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Beschlussvorlage S-149-2022, Übernahme der Mehrkosten für die Ganztagsversorgung der Kinder in den drei Kindertagesstätten der Stadt Wildau vom 1.7. bis 31.12.2022. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringe ich auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage S149/2022 in der vorliegenden Form so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch das ist einstimmig. Herr Hillebrand ist nicht im Saal. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S150/2022, Stundung einer offenen Gewerbesteuerforderung und Nebenforderungen. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Auch hier ist das nicht der Fall. Dann bringe ich auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage S150/2022 in der vorliegenden Form so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Fünfzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Eine Enthaltung. Herr Hillebrand ist nicht im Saal. Damit gilt die Beschlussvorlage als angenommen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S153/2022, Forderungsverzicht von offenen Gewerbesteuerforderungen in 4 Fällen. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Auch hier ist das nicht der Fall. Dann bringe ich die Beschlussvorlage S153/2022 zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Fünfzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Zwei Enthaltungen. Sind alle wieder anwesend? Damit gilt auch diese Beschlussvorlage als angenommen und beschlossen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S154/2022, unbefristete Niederschlagung in 2 Fällen. Gibt es hierzu noch Redebedarf, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann bringe ich auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage S154/2022 in der vorliegenden Form so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. 15 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? 2 Enthaltungen. Damit gilt auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S152/2022, Aufstellungsbeschluss zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Ansiedlung des Busbetriebsbahnhofs RVS Nord der regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald MBH. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage S152/2022 in der vorliegenden Form so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. 16 Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltungen, eine Enthaltung. Damit gilt auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Sie kurz umblättern. Okay, Moment. So. Dann kommen wir zu Punkt 10.7, einer Informationsvorlage. In Summe sind es 3 Informationsvorlagen, die liegen allen Abgeordneten vor. Wer dazu noch Fragen hat, den würde ich dann bitten, da wir hier nichts beschließen müssen, diese denn an die Verantwortlichen zu stellen. Wenn es denn nicht hier sein soll. Herr Wulpius, bitte.
Reden wir jetzt schon über alle 3 oder sind die jetzt, werden die jetzt nacheinander aufgerufen?
Für Sie würde glatt jeder Einzelne aufrufen.
Nee, soll müssen nicht. Sie können auch sagen, wir reden über alle 3.
Dann wir reden über alle 3, das wäre so mein Vorschlag.
Dann,
Sie dürfen gerne eine auswählen.
Dann wähle ich gerne eine aus und ich entscheide mich für 161. Die Prioritätenliste der AG Radverkehr Wildau.
Hatte ich auch so gedacht. Bitte? Hatte ich auch so vermutet, ja. Bitte.
Ich wollte auch niemanden enttäuschen, genau. Und möchte, also ich hatte es in diversen Ausschüssen, glaube ich, schon mal gesagt, dass es letztendlich ein bisschen schade ist und auch von einzelnen Mitgliedern der AG Radverkehr ja auch so empfunden wird, dass es tatsächlich bedauerlich ist, dass es hier nur als E-Vorlage gelandet ist. Wir hatten dazu auch schon mal einen Diskurs mit dem Bauamtsleiter, der gesagt hat, dass da mehr erstmal so nicht drin war. Tatsächlich glauben einzelne Mitglieder der Rad AG, dass man sich da auf mehr auch verständigt gehabt hätte mit der Verwaltung. Das kann ich nicht einschätzen, aber man bedauert, dass zumindest die Chance auch vergeben wurde, Maßnahmen für den Kreisstrukturfonds des Landkreises für 2023 anzumelden, also die quasi hätten aus dieser Liste resultieren können, die ja wohl schon vor dem Sommer dann auch entsprechend in dieser Fassung da gewesen sein soll. Und ich möge bitte hier nochmal der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass zumindest einzelne dieser Vorhaben irgendwie es in den Haushalt 2023 schaffen, damit zumindest in Teilen begonnen werden kann, diese Liste dann auch entsprechend abzuarbeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Und ich denke nicht, dass es die Bauverwaltung daran hindert, eventuell irgendwelche Fördermittel eventuell schon zu beantragen, wenn es denn möglich wäre, auch ohne Schluss. Das ist eine Vermutung von mir. Also von daher denke ich, dass der Hinweis nochmal sehr gut war. Gut, dann rufe ich auf. Also gibt es noch weitere Fragen? Nicht, dass ich ihn vergessen habe. Die Beschlussvorlage S-162-2022, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Königs Wusterhausen, der Stadt Wildau, der Gemeinde Zeuthen und der Gemeinde Eichwalde über die Planung einer interkommunalen Radverkehrsverbindung von Eichwalde, Zeuthen und Wildau nach Königs Wusterhausen. Gibt es hierzu noch Redebedarf, Anmerkungen, Wünsche? Herr Scheiner, bitte.
Also ich möchte nur noch mal auf zwei Punkte, die ja auch gelb unterlegt sind, hinweisen, damit alle wissen, worüber sie abstimmen. Wir wissen ja, dass das Gesamtprojekt eine Summe von über 5 Millionen Euro umfasst und für die Dienstleistung, dass die Stadt Königs Wusterhausen manpowermäßig das führt, also quasi das Führungsmanagement hat in diesem Planverfahren, erhält die Stadt Königs Wusterhausen, und da gehe ich mal davon aus, in gleichen Teilen unter den Kommunen Zeuthen, Eichwalde und Wildau aufgeteilt, dann diese 2%. Das würde ich zumindest anmerken wollen, dass jeder diese 2% im Hinterkopf behält. Und der zweite Punkt, der ist für mich eigentlich viel entscheidender. Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung festgelegten Leistungen keine umsatzsteuerlichen Pflichten nach sich ziehen. Das ist ja jetzt so ein bisschen eine Krux. Man kann das so machen, aber auch das würde, wenn ich die Planung so grob im Kopf habe, bei 2,5 oder 2,6 oder 2,7 Millionen Euro, falls wir es denn so planen und so bauen wollen, wie das angedacht ist, wäre der Anteil diese 2,5, 2,6 oder 2,7 Millionen Euro Stadt Wildau. Und ich bin schon der Meinung, wenn wir da jetzt um die Gefahr oder die Möglichkeit der umsatzsteuerlichen Pflichten reden, dann sollte man zumindest Verwaltung oder wir meinetwegen auch hier als Stadtverordnetenversammlung darauf hinweisen, dass wir als Anteilseigner des größten Teils hier in irgendeiner Art und Weise von den anderen Kommunen Kompensation erwarten. Ich möchte es nur anmerken, wenn wir dann nachher in die einzelnen Planungsschritte gehen. Ja, es kann meiner Meinung nach nicht so sein, wie es mit vielen, vielen anderen Sachen in der Region ist. Wir führen interkommunale Gespräche, wir einigen uns darauf, aber letztendlich bleibt der Hauptbatzen, und das ist bei fast allen Sachen so, der Hauptbatzen bei der Stadt Wildau hängen. Das ist meiner Meinung nach so, funktioniert interkommunale Zusammenarbeit nicht. Also es muss schon in irgendeiner Art und Weise auch eine Möglichkeit geben, dass wir hier eine Kompensation dafür erhalten, dass wir das Gros, also wenn ich 50% eines Projektes trage, muss darüber zumindest offen und ehrlich auch mal reden. Meine Anmerkung dazu, wie diese Kompensationen von anderen Kommunen aussehen, darüber kann man ja gerne nochmal diskutieren. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorschläge oder Gedanken, die wir schon in den letzten 2, 3, 4 Jahren in den Köpfen bewegt haben. Aber ich glaube, dass so ein interkommunales Projekt ein guter Punkt ist, vor allen Dingen in dieser Summe, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man denn auch interkommunal finanziell einen Ausgleich schafft. Ja, also ich sage jetzt mal auf die große Politik umgesetzt, wir sind nicht Bayern und alle anderen sind Berlin.
Da schließt sich ja mir kurz die Frage an zu dem vorliegenden Vertragswerk. Wenn dort über eine Kompensation nachgedacht oder wie auch immer, wenn das im Raum steht, wenn wir dem heute so zustimmen, kann man diese Kompensation im Nachgang noch irgendwie fordern, äußern, festlegen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich wüsste nur mal so eine Frage von mir. Entschuldigung, Herr Wulpes, danach sind Sie sofort dran. Ich weiß nicht, ob noch jemand antworten kann, will, darf.
Also, ich versuche das zu beantworten, obwohl ich das jetzt juristisch nicht exakt untersetzen kann. Hier geht es um eine öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung in 4 Kommunen, die jeweils einer Zustimmung der jeweiligen Kommunalparlamente bedürfen. Dort sind die Formulierungen gestern um 18.30 Uhr noch im Haus Ast eingegangen. Deshalb wurde das heute nochmal aktualisiert. Die Abstimmungen sind, so wie sie jetzt formuliert sind, damit zur Abstimmung vorgelegt. Dieses Thema Kompensation ist darin enthalten und ist aus meiner Warte aus doch ein erheblicher Aspekt, der dann, wenn es zu entsprechenden Verhandlungen und Ergebnissen führt, dann noch einer Ergänzung oder Änderung dieser dann bis dato geltenden Kooperationsvereinbarung bedürfen würde. Also es müsste dann geändert werden und auch wieder neu beschlossen sein.
Okay, Herr Wulpes, bitte.
Wir haben das ja schon im Hauptausschuss ähnlich diskutiert in meiner Erinnerung. Und da hieß es, und so lese ich es auch immer noch, dass wir aktuell eine Kooperationsvereinbarung schließen für die Leistungsphasen 1 bis 3. Da ist auch schon diese Schieflage drin, die Herr Scheiner, wie ich finde, richtig bemerkt. Also auch da ist es ja so, dass wir das Gros der Kosten tragen, weil unser Stück das längste ist. Und das ist quasi ja die eine und die einzige Begründung dafür, dass es so aufgeteilt ist. Und im Hauptausschuss, möchte ich mich erinnern, waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, wenn es dann, also das ist jetzt, wenn wir es jetzt anfassen, verzögern wir den Prozess. Von daher machen wir es vielleicht nicht, weil es jetzt noch nicht diese Riesensummen sind. Aber wenn es nachher tatsächlich an die weiteren Leistungsphasen geht und an den Bau geht, dann, und da bin ich bei Herrn Scheiner, sollte man natürlich vortrefflich darüber reden, dass wir hier nicht auf den Meter genau umgelegt in Euro das zahlen, was dann quasi anteilmäßig auf Wildau entfallen würde. Dann die Argumentation, die ja auch schon mehrfach an der Stelle geführt wurde, dann ja nochmal aufgreift und sagt, okay, interkommunaler Radweg heißt ja, wir wollen den alle, weil sich alle unsere Bürgerinnen auf diesem möglichst schnell bewegen sollen mit ihrem Fahrrad. Das heißt also, die KWer haben ja im Zweifel genauso viel davon, auch wenn ihr Stück das kürzeste auf dem ganzen Weg, wie die Eichwalder oder halt auch die Wildauerinnen, weil sie ja diesen gesamten Weg auch nutzen. Und warum dann nicht eine Diskussion führen? Also Herr Scheiner hat gesagt, Kompensation, das wäre ja, glaube ich, wir bezahlen erstmal und kriegen dann was zurück. Aber warum nicht von vornherein auch diskutieren? Dann lasst uns doch mal über die gesamten Kosten reden und auch über eine Fünftelung reden an der Stelle. Fünftel? Wie viele Kommunen sind es? Viertel. 4 Kommunen. Dann sind es nur Viertel. Genau. Ja, also von daher glaube ich, jetzt vielleicht tatsächlich dem hier zustimmen, wissentlich, dass wir da den Trops erstmal irgendwie gelutscht haben und dann nochmal nachverhandeln für die dann sicherlich anschließende Kooperationsvereinbarung für die weiteren Leistungsphasen. Vielen Dank.
Herr Stock, bitte.
Ich habe 2 Anmerkungen dazu. Die erste, es ist misslich und es ärgert mich jedes Mal wieder, wenn gestern um 18.30 Uhr eine solche Sache ins Haus flattert und wir dann ein paar Stunden später darüber abstimmen sollen. Und zwar insbesondere auch, dass wir uns dazu zu solchen Fragestellungen, die definitiv eine Wirkung haben, auch eine längere Wirkung haben, dass wir uns dazu nicht abstimmen können, auch zwischen den Fraktionen. Insoweit, ich werde der Vorlage nicht zustimmen, und zwar auch einen zweiten Grund noch. Es ist immer wieder, und wir kennen das aus tausend Jahren, ja, hättet ihr mal vorher was gesagt. Dieses Nachverhandeln in einer zweiten Phase mit Kompensationslösungen und Ähnlichem bringt uns in eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn wir nicht von vornherein klar machen, was unser Wille ist in diesem ganzen Verfahren.
Herr Scheiner, bitteschön.
Dann vielleicht auch nochmal zurück, weil wir auch über den Hauptausschuss gesprochen haben. Völlig außer Frage, also das ist bei einem 5-Millionen-Projekt, Herr Stock hat vollkommen recht, bei einem 5-Millionen-Projekt, selbst wenn ich jetzt sage, es sind 4 Beteiligte und jeder hat seinen eigenen Verwaltungsablauf, einige haben das schon beschlossen, die müssten jetzt ja normalerweise eigentlich nachbeschließen, weil die Version ist ja jetzt von gestern Abend 18.30 Uhr. Also auch das wäre zu hinterfragen. Letztendlich ist es so, dass wir ja an bestimmte Ebenheiten gebunden sind. Wenn wir denn wirklich, wirklich, auch nur annähernd, eine Chance haben wollen, Geld aus den entsprechenden Fördertöpfen dafür zu kriegen, dann müssen wir jetzt, wenn wir dann alle dahinter stehen, dann müssen wir das jetzt zumindest bis zur Leistungsphase 3 beschließen. Und dann müssen wir uns aber auch offen und ehrlich darüber im Klaren sein, dass wenn die Leistungsstufe 3 das ergibt, was sie dann ergibt, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach ganz andere Summen noch hervorbringen, dass wir dann wirklich dort in der Lage sind, einen Cut zu machen. Ja, ich hatte euch schon mal im Nachgang zu der Diskussion im Regionalausschuss, wo Herr Wolpius ja persönlich da war und ich nur online. Ich habe eben den Eindruck, gerade auch unter dem, was in Zeuthen mit diesem anderen Fahrradweg rauf zu 179 passiert, dass wir etwas anschieben, machen wollen. Und wenn es dann zum Schwur kommt, die Arme entweder nicht für uns mehr greifbar sind, weil sie überzeichnet sind, ja, oder wir auch in der Gegenfinanzierung Schwierigkeiten kriegen. Und ich finde, es gehört in der heutigen Zeit dazu, bei der Diskussion solcher Projekte auch darauf hinzuweisen, dass wenn das Geld nicht so fließt, wie es fließt, es im Falle auch nach Leistungsstufe 3 nicht fortgeführt werden kann. Das sind wir meiner Meinung nach in allen 4 Gemeinden den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Das gehört zu Offenheit, Transparenz und nee, Demokratie nicht, sondern wie heißt der Spruch immer so schön, den Herr Anders bringt, und Klarheit.
Gut. Vielen Dank für die Redebeiträge. Das Schöne ist, wir wären ja nicht gezwungen, darüber heute abzustimmen. Wir müssen ja nicht. Wir können ja auch alle sagen, wir schieben es in die nächste SV, um genau diese Sachen vielleicht nochmal nachzudenken. Und wenn Sie sich nicht sagen, Herr Scheiner, da wurde gestern oder vorgestern schon in anderen Kommunen drüber abgestimmt und heute kommt die Änderung, ist denn das überhaupt noch gültig? Also die. So, also. Es zwingt uns ja keiner, das heute abzustimmen. Wir können sagen, wir verweisen es in die nächste Stadtverordnetenversammlung, bis zur Klärung herbeigeführt. Weil wenn es heute durchfällt, reden wir nächstes Jahr nochmal drüber, wenn überhaupt. Also ist nur so eine... Herr Wilde, bitte.
Aber nochmal die Frage, die auch Herr Scheiner angesprochen hat. Ist es tatsächlich eine schwierige Situation? Stehen wir dem jetzt zu? Und haben dann die Chance, eine Finanzierung in Förderprogrammen zu bekommen. Meine Frage, welche Folgen für eine Berücksichtigung in Förderprogrammen hätte es, wenn wir heute entweder ablehnen oder aber auf den tagen?
Herr Anders, bitte.
Also wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, dann würde ich schon sagen, dass wir heute darüber abstimmen sollten. Die Fördermittel vom Landkreis aus dem Kreisstrukturfonds sind bewilligt. Der Bescheid liegt vor. Und hier war eigentlich das Ziel von allen 4 Kommunen, dass wir im Oktober alle gemeinsam, spätestens im Oktober, eine Entscheidung haben, auch ein Signal nach Lippen zu senden, um möglicherweise für die weiteren Schritte ab Leistungsphase 4 aufwärts auch Fördermittel zu bekommen aus dem Kreisstrukturfonds. Das ist, wie die Antragstellung bald zu stellen ist. Wie gesagt, wurde ja vorhin auch schon gesagt, wir reden heute über Leistungsphase 1 bis 3. Aus meiner Sicht ist das unproblematisch. Was ich jetzt aus Verwaltungssicht eigentlich schlimmer finde, ist, dass wir eigentlich alle uns abgestimmt haben, wenn alle vier Kommunen in der Verwaltung den Daumen nach oben heben, dann wird diese Beschlussvorlage eingebracht. Ich habe es ja schon im Hauptausschuss gesagt, wir waren auch sehr verwundert, dass auf einmal Eichwalde da vorgezogen hat. Wir haben uns ja mit Zeuthen und Königshus gestimmt. Herr Herzberger hat am selben Tag auch nochmal Änderungen zugearbeitet. Und die Änderungen, die jetzt auf dem Tisch liegen, seit gestern Abend, sind, glaube ich, die aus KW gekommen sind. Zumindest kann ich festhalten, KW wird das so beschließen. Wenn wir das auch so beschließen, habe ich zumindest die Zeuthen dann auch macht. Dann haben drei Kommunen die gleiche Vereinbarung beschlossen. Und da muss ich leider mal so sagen, wie es ist, was denn Eichwalde macht, ist mir relativ egal. Die haben uns auch nicht informiert, dass sie in der Beschlussfassung sind. Und bei einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, hat mir im Hauptausschuss auch schon gesagt, wollen uns im Nachgang nicht darüber ärgern und streiten, ob eine Änderung in der Vereinbarung wesentlich ist oder nicht wesentlich ist. Weil wenn sie wesentlich ist, muss sie neu beschlossen werden. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist sie mit KW jetzt endabgestimmt, mit Zeuthen soweit auch, dass man heute schon beschließen sollte und nicht bis, weil dann kann es schon zu spät sein, dieses Signal nach Lippen zu senden. Aber wie gesagt, ist nur eine Empfehlung von meiner Seite. Insgesamt ist natürlich die Materie viel schwieriger, insbesondere dann, wenn wir wirklich in diese Phase kommen, über Bauen nachzudenken, dann wird es richtig schwierig. Das ist eigentlich noch einfach hier.
Gut, bevor wir jetzt Signale senden, lüften wir uns mal. 10 Minuten Unterbrechung, 19:33 Pause, 19:43 Sie. So, Frau Krebs, würden Sie, Frau Krebs, könnten Sie die Tür eventuell gleich mit, vielen Dank, schließen? Herr Wulbius, kleinen Moment, Sie sind dann sofort dran, wir warten, bis alle sitzen. Vielen Dank. So, Herr Wulbius, jetzt haben Sie das Wort, bitte.
Vielen Dank. Weil wir gerade ein bisschen in Sorge waren, wie das in Eichwalde mit dieser Abstimmung passieren könnte, wollte ich mein gefährliches Halbwissen teilen und kundtun, dass ich glaube, dass die Kollegen in Eichwalde heute zusammensitzen zur Gemeindevertreterversammlung und insofern dann ja auch frühestens heute der entsprechende Beschluss gefasst wird. Dann sitzen Sie vielleicht alle heute Abend.
Also einer der teilnehmenden Gemeinden sitzt heute zusammen.
Wahrscheinlich zwei, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Aber ja, also mindestens Eichwalde, denke ich.
Gut, vielen Dank für die Information. So, gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir jetzt die Beschlussvorlage S162-2022 zur Abstimmung. Wer dieser in der vorliegenden Form gelb markierten Zusätzen so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Fünfzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich jetzt auf die Beschlussvorlage F163-2022 Städtische Maßnahmen und Hilfsangebote zur sozialen Abfederung der drastischen Erhöhung der Energie- und Heizkosten und würde jetzt Herrn Hillebrand das Wort dazu übergeben, bitte.
Ja, solche Anträge, wie wir ihn vorgelegt haben, werden im Moment in zig Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Durchaus nicht nur von der Linken, sondern auch von anderen Parteien, weil wir uns in einer Situation befinden, die ist so ähnlich wie bei Corona. Man merkt die ersten Maßnahmen, wenn man einkaufen geht oder wenn man die Betriebskostenabrechnung erhalten hat oder an der Tafel in KW, wo um die verbliebenen Lebensmittel sich die Leute fast prügeln. Aber in zwei Wochen kann das ganz anders aussehen. Und bei Corona waren in zwei Wochen die Krankenhäuser voll. Und ich gehe davon aus, dass in 3 bis 4 Wochen dieses Land anders aussieht, weil wenn dann die wirklichen Folgen kommen. Deshalb finde ich oder finden wir, dass der Satz der Begründung, die Betroffenen erwarten zu Recht ein Signal der SVV, dass das im Grunde genommen das Wichtigste ist. Und wir haben 5 Punkte vorgeschlagen. Der erste Punkt, da geht es um die soziale Abfederung und die soziale und darum, dass die Stadtverwaltung bitte Vorschläge zu unterbreiten und umzusetzen, also zu prüfen, welche Vorschläge gemacht werden können, weil es geht nicht nur um den Energiehärtefallfonds, den es schon in einigen Kommunen inzwischen gibt, sondern in anderen Kommunen, da geht es darum, zum Beispiel Eintrittspreise zu senken oder in größeren Kommunen Wärmestuben einzurichten, Tafeln zu unterstützen und so weiter. Das heißt, wir bitten quasi die Verwaltung darum, was kann man eigentlich machen? Und der zentrale Punkt ist ein Energiehärtefallfonds, den wir aber nicht beziffert haben, weil wir das noch nicht können. Weil die beiden Anträge, die wir gestellt haben, die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe und diese sozialen Maßnahmen, die gehören eigentlich zusammen, weil in der Koordinierungsgruppe können wir erstmal sortieren, wie sieht es denn überhaupt aus. Und dann könnte man so einen Energiehärtefallfonds auch natürlich nach den finanziellen Möglichkeiten der Stadt überhaupt spezifizieren. Und dann geht es um die Einsparung von Energie- und Heizkosten, haben wir ja schon drüber geredet, und den Einsatz erneuerbarer Energien. Der zweite Punkt besagt, dass Kündigungen wegen Außenständen bei den Betriebskosten weitgehend auszuschließen sind. Weitgehend deswegen, weil wir möchten natürlich auch Mitnahmeeffekte ausschließen. Also das heißt, es kann ja auch Leute geben, die meinetwegen seit 8 Monaten keine Betriebskosten zahlen. Die sind nicht gemeint, aber diejenigen, weil sie nicht zahlen können, da sollen Kündigungen ausgeschlossen werden. Das ist der zweite Punkt. Und bei dem dritten Punkt geht es darum, dass die WIWO und die WGW stärker kooperieren sollen, um Synergieeffekte bei Energie und Heizung zu erzielen. Und dann im vierten Punkt geht es darum, dass man auch darüber informiert, was für Hilfe- und Unterstützungsangebote es gibt. Ein Beispiel, wir haben das ja auch publiziert, weil es werden jetzt auch Ratenzahlungsvereinbarungen gemacht, wenn Betriebskosten nicht bezahlt werden können. Es gibt aber die Möglichkeit für Menschen, die ein geringes Einkommen haben und eine relativ hohe Miete, für einen Monat quasi zum Aufstocker zu werden. Das heißt, die müssten für einen Monat, und zwar in dem Monat, wo die Betriebskostenabrechnung kommt, müssten sie zum Jobcenter gehen. Sie können aber alle, auch die Betriebskosten der Monate vorher einsetzen. Das heißt, darüber müsste man aber die Menschen informieren, weil viele wissen das einfach nicht. Wir haben das in unserem Bürgerdialog hier auch publik gemacht. Da stellte sich heraus, dass viele Menschen das auch nicht wissen. Das heißt also, dass der Bürgermeister aufgefordert wird, darüber zu informieren. Und der fünfte Punkt hört sich einfach an. Der Bürgermeister, die kleine Stadt Wildau, soll sich bei kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Brandenburg dafür einsetzen, dass der Bund eine Erhöhung der Regelsätze im SGB 2 und 12 durchführt. Das funktioniert natürlich nur, wenn das alle machen. Deswegen ist die Aufforderung hier. Was heißt das konkret? Die Stromkosten gehören nicht zu Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Bezieher. Das heißt, die Heizung bekommen die bezahlt, aber nicht die Stromkosten. Und die sind Bestandteil des Regelsatzes und belaufen sie im Moment auf 38,07 Euro im Monat. Dass man damit nicht auskommt momentan, dürfte wohl jedem klar sein. Deshalb der Punkt 5. Das ist also ein Maßnahmenkatalog, den wir hier vorschlagen, der auch im Zusammenhang mit dem Punkt 10, 12 und der Einrichtung einer Koordinierungsgruppe steht.
Gut, vielen Dank dafür. Gibt es hierzu Redebedarf? Herr Stock, bitteschön.
Also eine Sache unterstreiche ich absolut und unterstreichen wir auch gerne, dass es natürlich ein Signal geben soll von der Stadtverordnetenversammlung geben soll, dass man sich um die Notlage und um die Schwierigkeiten der Mieterinnen, der Mieter, aber auch der Gewerbetreibenden, der kleinen Gewerbetreibenden, und das ist dramatisch, was hier passiert momentan, dass man sich darum kümmert. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig. Wir können dem zustimmen und wir können das ablehnen. Beides hat genau die gleiche Wirkung. Nämlich das, was dort gefordert wird, ist absolute Selbstverständlichkeit für jedes Unternehmen, das dort benannt worden ist und auch für die Stadtverordnetenversammlung. Dadurch, dass es allerdings sehr unkonkret ist und zum Beispiel auch unten nach ihrer Begründung finanzielle Auswirkungen noch nicht bezifferbar, klar sind die nicht bezifferbar, das wissen wir, aber wenn ich heute darüber abstimme, einen Härtefonds einzurichten, und das steht hier, in Kooperation zu diesen Hilfsangeboten soll auch ein kommunaler Energiehärtefallfonds gehören. Wie wird der ausgestattet? Mit welchen Kriterien wird der unterlegt? Wer kann sich da bewerben? Wer führt diesen Härtefallfonds außerhalb des Haushaltes oder innerhalb des Haushaltes? Und das wissen Sie, Herr Kollege Hillebrand, aus dem Arbeitsrecht und aus den Gewerkschaften, eine Sammelabmahnung wird dadurch unwirksam, dass eine einzige Position unwirksam ist in ihr. Und so ähnlich erschließt sich mir dieser Text auch. Ich könnte bei einigen Positionen durchaus zustimmen. Bei anderen Positionen sehe ich keine Notwendigkeit, die zu beschließen. Und bei einigen Positionen könnte ich nicht zustimmen. Insoweit muss ich mich auch oder müssten wir uns auch bei einer solchen Beschlussfassung enthalten oder zumindest also ablehnen oder zumindest enthalten.
Gibt es weiteren Redebedarf? Frau Ziervogel, bitte.
Meiner Meinung nach sollten diese Punkte in Fachausschüssen besprochen werden, denn eine Taskforce zu bilden, halte ich für unnötig. Eher müsste darüber abgestimmt werden, ob finanzielle Mittel überhaupt dafür da sind, wenn sie denn dann gegeben werden sollen. Und zum Zweiten, wir haben hier eine gut gehende Verwaltung, wir haben einen Energieberater in der Stadtverwaltung, dann sollte sich die Verwaltung, sollte sich der Krisenstab der Verwaltung zusammensetzen, der sich auch in diesen Belangen sicherlich gut auskennt. Aber ich glaube nicht, dass wir heute hier einen Beschluss darüber fassen können. Ich würde dem so nicht zustimmen.
Herr Hillebrand, bitte.
Ich bin schon sehr verwundert, weil ähnliche Anträge teilweise mit ähnlichem Wortlaut von Gliederungen der CDU und der SPD in anderen Städten gemacht werden. Es geht ja nur darum, die Verwaltung aufzufordern und sich zusammenzusetzen. Es gibt ganz konkrete Punkte, die Zusammenarbeit zwischen der WIWO und der WGW. Es gibt konkrete Punkte, dass darüber informiert werden soll und dass Kündigungen auszuschließen sind. Also wenn Sie das nicht wollen, dass wir Kündigungen ausschließen, dann müssen Sie dagegen stimmen. Aber dann werden wir das politisch austragen. Dann werden wir das politisch austragen, weil wir müssen, ich sage nur mal eins, wir müssen das jetzt machen. Die nächste SVV ist vielleicht in 6 Wochen. Bis dahin kann viel passieren. Das heißt, wenn man das verschleppt und meint, ja, ist alles zu unkonkret und so weiter, ich finde das überhaupt nicht unkonkret. Ich finde auch den Punkt 1 nicht unkonkret. Wenn wir diese Koordinierungsgruppe einsetzen, die feststellt, was ist, auf Wissen, wie viel haben wir im Haushalt, dann können wir das auch beziffern. Nur wenn wir jetzt nicht damit anfangen, verschleppen wir das. Und wenn wir das verschleppen, wird das auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger gehen. Das können Sie meinetwegen machen. Ich finde das aber unverantwortlich. Also Härtefallfonds gibt es übrigens auch jetzt schon in Hannover. Und die werden in 50 Gemeinden momentan eingefordert. Es gibt Härtefallfonds von Bundesländern, in fast allen Bundesländern. Und es erschließt mir überhaupt nicht, warum wir das ablehnen sollen. Wenn Sie dem nicht zustimmen, lehnen Sie das ab. Und wir werden auf der nächsten, erst in 6 Wochen darüber reden.
Herr Scheiner, Frau Ziervogel, Frau Schulz.
Also, ich fange mal mit dem zweiten Antrag an, weil wir den schon eben in die Diskussion mit einbezogen haben. Frau Ziervogel hat das ja aus den Erfahrungen der letzten Jahre meiner Meinung nach ganz gut dargestellt. Ich erinnere daran, dass wir einen Krisenstab, und meinetwegen können wir auch Klammer dahinter setzen, eine Taskforce, Klammer zu, von Seiten der Verwaltung zum Thema Corona ja gebildet hatten. Wir hatten damals auch, als Maya Beck abgebrannt war, hatten wir auch eine Taskforce, in Klammern, einen Krisenstab einberufen. Deswegen gehen wir zumindest davon aus, dass in Bezug auf die Situation, so wie sie sich entwickelt, und da sind wir ja bei der Entwicklung, sind wir ja nicht auseinander, Herr Hillebrand, da gucken wir ja alle drauf und nicht nur, weil wir persönlich davon betroffen sind, sondern weil wir wissen, dass wir viele haben werden, gerade die im Mietwohnungsbereich untergebracht sind und da ihre Mietverträge haben, dass die Schwierigkeiten haben werden, mit dieser Situation umzugehen. Jetzt können wir das von oben nach unten runter deklinieren. Wenn die Bundesregierung so verfährt, wie sie zurzeit verfährt, dann wird das sicherlich nicht für viel Vertrauen sorgen. Das ist das eine. Das andere sind diese Härtefallforderungen. Ich habe das ja auch nachgeguckt. Ihre Partei hat das ja auch in Frankfurt-Oder eingebracht, im Übrigen schon im Juli. Also der Antrag als solches ist ja, der ist ja nicht. Und Sie erinnern sich dann sicherlich auch oder haben es auch geguckt, was in Frankfurt-Oder damit im Endeffekt eigentlich für die Stadtverordneten da entschieden haben. Oder in Weimar oder in Jena. Also letztendlich ist es ja so, Erfurt, ja, letztendlich ist es ja so, wir sind hier die Stadt Wildau mit 10.900 Einwohnern und nicht Hannover, nicht Erfurt, nicht Jena. Wir haben überhaupt gar keinen eigenen Sozialfonds innerhalb unseres Haushaltes. Also können wir nur wie bei Corona aus meiner Sicht darauf reagieren, indem wir sagen, okay, gut, erst die Leute, wenn es zu wirklichen Härten kommt, kommen die Leute von der Verwaltung eingeladen zusammen. Dann müssen wir reingucken, was wir da im Zweifelsfalle machen können. Kurzer Einschub. Herr Nerlich hat doch vorhin schon aus dem Bericht der VIVO zitiert. Da steht das doch drin. Und jetzt so zu tun und zu sagen, also keiner wird informiert. Sie haben die Schriftstücke als Mieter der VIVO doch auch bekommen. Sie wissen doch, was die VIVO gemacht hat. 300 hat die Mieterbetreuung persönlich an der Tür aufgesucht und darüber informiert, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn es Probleme gibt. Wir haben die entsprechenden Kontakte. Also das, was ich an Informationen, zumindest aus dem Bereich des größten Mietanbieters in der Stadt, unseres städtischen Unternehmens hier beitragen kann, ist, am 8. September gab es, bis zu dem Zeitpunkt gab es 26 Anfragen beim Mietmanagement. Alle diese Anfragen sind, so ist mir zumindest mitgeteilt worden, im Einvernehmen mit den Mietern geklärt worden. Herr Nerlich hat auch zitiert, was in dem Bericht drinsteht, dass es Stundungs- etc. Vereinbarungen gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Sollte das nicht innerhalb der VIVO stattfinden können, gibt es entsprechende Stellen, wo sich die VIVO auch drum kümmert, zumindest für ihre Mieter, wo sich derjenige hinwenden kann. Und da geht das dann eben genau um die Fragen, die Sie sagen. Also man kann sicherlich von Seiten der Stadt auch nochmal auf diese 3-4 Ansprechpartner, die es da gibt, hinweisen. Gerne auf der Webseite, gerne mit einem Artikel nochmal. Und aber über diese Punkte, die wir hier haben und auch Ihren Antrag, jetzt eine Taskforce zu bilden, da bin ich eigentlich der Auffassung von Frau Ziervogel, das sollten wir dann, weil hier auch alle, wie der Kollege Stock schon gesagt hat, unterschiedliche Problematiken in dem Antrag vorkommen. Das ist meiner Meinung nach alles in Einzelanträgen und in der entsprechenden Auseinandersetzung in den Fachausschüssen zu klären. Und deswegen würden wir gerne das in die entsprechenden Ausschüsse verweisen. Und dann können wir bis zum November das in den Ausschüssen klären. Da ist noch nichts verloren, denn die Menschen, die Sie ansprechen, Herr Hellebrand, denen wird geholfen. Denen wird geholfen, zumindest in dem Bereich, wo ich mich informiert habe. Es wird Ihnen geholfen. Und Sie haben alle Möglichkeiten, sich darum zu kümmern. Und ich glaube auch nicht, dass hier Rathaus, wenn eine Anfrage dazu kommt, obwohl hier ja gar kein Sozialamt ist, dass hier im Rathaus sich irgendjemand verwehren würde, um nicht den entsprechenden Kontakt zu den Beratungsstellen herzustellen.
Vielen Dank, Herr Scheiner. Frau Ziervogel, bitte.
Dass Sie, Herr Hillebrand, mir mit wenn, dann, sonst einen politischen Kampf andichten, habe ich erwartet. Ich lehne diese Beschlussvorlage heute ab, weil ich möchte, dass sie in den Ausschüssen behandelt wird. Das haben Sie bestimmt wohl nicht gehört. Dann muss ich vielleicht anders argumentieren und sagen, ich stimme ihr heute nicht zu. Ich möchte nicht, dass diese Beschlussvorlage heute zum Beschluss kommt, sondern zurück in die Ausschüsse gegeben wird. Ich hoffe, das war klar genug für Sie.
Frau Schulz, bitte.
Ja, danke. Ich würde mich im Wesentlichen meinen Vorrednern anschließen. Auch ich finde die Formulierung, die den Härtefallfonds angeht, zu unkonkret, um darüber selber heute abstimmen zu können. Ansonsten gehe ich auch bei den Punkten mit, dass die WIWU bereits ausführlich informiert, finde die Idee gut, dass die Stadt auch nochmal entsprechende Informationen bereitstellt, spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. Die Idee von einem Härtefallfonds und so weiter, die sind auch gut, aber ich denke, wie die anderen auch, das ist zu unkonkret. Wir sollten das nochmal in die Ausschüsse geben und gezielter besprechen. Und was die Taskforce angeht, würde ich mich ebenfalls meinen Vorrednern anschließen. Danke.
Herr Eckert, bitte.
Ja, es bleibt ja gar nichts zu sagen. Im Großen und Ganzen kann ich mich auch anschließen. Wir hatten gerade im Umweltausschuss, Herrn Schmitz hat sich vorgestellt mit einer interessanten Präsentation. Daran wird gearbeitet, an den Vorschlägen, die hier drin stehen. Da wird schon dran gearbeitet. Ich weiß nicht, was ich hier beschließen müsste. Und ich mit dem Punkt... Ich kann auch nicht einen Bürgermeister mit einer politischen Willensbildung durchschicken, wo meine Partei gerade ein Bürgergeld beschlossen hat mit der Ampel, ob das ein gutes oder nicht. Und jetzt schicke ich den Bürgermeister los und sage, es ist alles Mist. Was er da gemacht hat, mag alles Mist sein, aber ich kann dem gar nicht zustimmen, weil das ist eine eindeutige Forderung der Bundeslinken. Die Erhöhung des Bürgergelds. Und da werde ich auch nicht zustimmen. In der Gesamt, also es sind zu viele Punkte drin. Danke.
Vielen Dank, Herr Eckert. Herr Nahlich, bitte.
Unbenommen der Diskussionsbewegung, die, wie ich finde, immer richtig ist, möchte ich mich insofern aus dem Fenster lehnen. Es gibt Gespräche, die sind schon vereinbart mit der WIWU. Es gibt sowieso laufende Gespräche auch mit der WGW. Und ich würde das auch so weit führen, dass wir den Mieterbund auch nochmal befragen, einen verantwortlichen Ansprechpartner mit ranziehen und dass wir als Verwaltung uns nochmal ein Bild machen und entsprechend unser Infosystem, was auch in Überarbeitung ist, wenn ich das so sagen darf. Wir schauen auch nochmal, wie wir die Kommunikationskanäle schärfen, wie wir wo auftreten und zu welcher Zeit und dass das dort auch mit eingebunden wird. Also das würde ich jetzt unbenommen, wie das Ergebnis jetzt hier ist oder ob die Vorlage zurückgezogen wird, würde ich das ankündigen wollen. Das ist ein ernstes Thema, was im Übrigen ja auch in meinem Wahlkampf unter Punkt 2 lief und natürlich immer noch aktuell ist.
Vielen Dank, Herr Nahlich. Herr Hanrik, bitte, und dann Herr Hillebrand.
Ja, ich muss noch mal aus der Seite von uns aus der Verwaltung. Bei uns ist ja am jeden Donnerstag der Mieterschutzbund im Haus zu Gast. Es gab jetzt eine Anfrage, ob diese Frequenz erhöht werden kann. Und das haben wir insoweit genehmigt. Also wir waren damit einverstanden und haben das auch begrüßt. Und der Mieterschutzbund wird am 6. Oktober hier wieder abweichend, also jetzt am Erstag im Monat und dann nochmal am dritten Donnerstag im Monat ein Angebot für die Mieter haben, weil das, so wie Herr Bürgermeister eben sagte, der Mieterverein eben auch einen großen Andrang hat an Informationsbedarf. Und dem kommen wir hier mit einer Raumangebot auch entgegen.
Gut, Dank. Herr Hillebrand und dann Herr Schenk.
Also eine Überweisung an die Ausschüsse wäre eine Verschiebung des Problems auf einen späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, dass Sie sich der Schwere der Problematik nun noch nicht bewusst sind. Herr Scheiner, wenn Sie sagen, man merkt Ihnen ganz deutlich an, dass Sie zwar im Aufsichtsrat der WIWU sind, aber nicht in einer WIWU-Wohnung wohnen. Wir wohnen zum Beispiel in der Karl-Marx-Straße und die allermeisten von uns haben noch keine Betriebskostenabrechnung bekommen. Die von der Engelsstraße hat es bekommen. Das heißt also, Ihr Bild, was Sie hier zeigen, ist ein kleiner Ausschnitt. Und ich glaube natürlich der Stadtverwaltung, dass sie da aktiv ist. Das ist ja kein Misstrauensantrag gegen die Stadtverwaltung, sondern es soll bestimmte Maßnahmen zusammenfassen. Und da stehen natürlich konkrete Sachen drin. Wenn wir die jetzt vertagen, dann die erst in 6 Wochen entschieden. Und deswegen werden wir den Antrag auf gar keinen Fall zurückziehen. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass wir die einzelnen Punkte getrennt abstimmen, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben Sie die Möglichkeit, uns zu sagen, nein, einzelne dieser Punkte, die wir, geben wir in die Ausschüsse und das beschließen wir heute. Das würden wir anbieten. Wenn es gewollt ist, können wir das machen, ansonsten werden wir den Antrag nicht zurückziehen.
Gut, jetzt erstmal Herr Schenk.
Ja, ich finde das richtig, aber wir sollten, Frau Zierpohl hat den Antrag gestellt auf Verweisung in den Ausschuss, nach Geschäftsordnung darüber abzustimmen. Ich meine, das ist eine Vorlage, die nicht diskutiert wurde in den Ausschüssen. Früher hat man uns das vorgeworfen, also dass die Einbeziehung aller hier erfolgen soll. Ich bitte also darüber abzustimmen, über diesen Antrag.
Gegenrede. Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag.
Entschuldigung bitte.
Das ist ein Geschäftsordnungsantrag gewesen. Ich möchte die Gegenrede dazu halten.
Die Gegenrede
zum Geschäftsordnungsantrag.
Dann dürfen Sie das tun.
Ich spreche gegen den Geschäftsordnungsantrag und biete dann an, dass wir die einzelnen Punkte abstimmen, weil es ist so, dass Stadtverordnetenversammlungen und Stadträte auch in Brandenburg zum Beispiel schon konkrete Abstimmungen gemacht haben. In Potsdam hat die Stadtverordnetenversammlung geschlossen, dass die kommunale Wohnungsgesellschaft keine Mieterhöhungen, nicht Betriebskosten, keine Mieterhöhungen erhebt. In anderen Städten ist dieser Härtefallfonds beschlossen worden. Wenn wir das jetzt so beschließen, die Ausschlüsse, dann verschieben wir das Punkt bestimmte Sachen, nämlich zum Beispiel, dass niemand gekündigt werden kann. Auch das haben Stadtverordnetenversammlungen in Brandenburg schon beschlossen. Und die Einrichtung eines Härtefallfonds beschließen wir eben heute nicht. Und deswegen bin ich gegen diesen Geschäftsordnungsantrag.
Gut, auch noch nicht. Also Antrag zur Geschäftsordnung hatten wir. Das in die Ausschüsse zu verweisen, habe ich das richtig verstanden? Gut. Wenn ich jetzt mal unsere Geschäftsordnung so lese, der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstimmung dem Verweisungsantrag vor. Nur mal so viel dazu. Habe ich jetzt nur für mich mal laut vorgelesen. Die Gegenrede, das ist mal die Frage, muss ich mal kurz nachfragen, weil eine Gegenrede erhalten wurde mit einem Vorschlag, dem Antrag zur Geschäftsordnung, muss aber doch in erster Linie denn abgestimmt werden. Und die Gegenrede liegt dann dem Protokoll vor als solches. Und wir machen ja dann aus einer Beschlussvorlage 5, wenn ich das richtig verstehe, oder? Wenn es denn so wäre. Also ich muss mal so fragen, sorry. Genau, deswegen, das war jetzt auch so. Gut. Herr Wulpes, bitte. Wir sind jetzt in
Geschäftsordnung. Naja, aber der Herr Vorsitzende hat gerade für sich, hat er gesagt, etwas vorgelesen. Vielleicht kann er es nochmal für alle nochmal langsam vorlesen, weil ich glaube, ich habe es anders verstanden. Weil ich habe verstanden, wir müssen in der Sache entscheiden, bevor wir über Verweisung entscheiden. Oder? Nein. Nee, dann habe ich es doch falsch verstanden. Dann gerne, können Sie es bitte nochmal für alle.
Über Anträge nach Absatz ist sofort abzustimmen. Genau. Dann heißt es, der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstimmung dem Verweisungsantrag, dieser dem Vertagungsantrag vor. So. Ja, er will ja nicht entschieden haben, er will ja den aufdröseln. Und jetzt kommen wir zum Antrag der Geschäftsordnung, der da lautet, diesen Beschluss in die Ausschüsse zu weisen. Und über diesen Antrag, diesen Beschluss F163/2022 in die Ausschüsse zu verweisen, stimmen wir jetzt ab. Wer dieser Verweisung in die Ausschüsse zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwölf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Drei Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Damit ist diese Beschlussvorlage in die Ausschüsse verwiesen. Gut, haben wir das auch geschafft. Dann kommen wir jetzt zur Lage F-164-2022. Errichtung einer Koordinierungsgruppe zu den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Inflation und Energiekrise. Herr Hillebrand, bitteschön.
Also die Koordinierungsgruppe, das ist ja nicht schwer zu nennen, oder auch Taskforce, soll erstmal eine Bestandsaufnahme der Situation machen, weil ich glaube, das wird mir heute Abend sehr deutlich, dass die Tiefe des Problems nicht allen klar ist hier. Ich habe hier auf dem Stadtfest mit Herrn Warnken, also dem Präsidenten der IHK Cottbus, gesprochen, der halb verzweifelt ist, weil er befürchtet, dass Industriebetriebe in den nächsten 2-3 Wochen pleite gehen. Wir wollen nicht hoffen, dass das in Wildau ist. Aber diese Koordinierungsgruppe soll sich erstmal zusammensetzen. Sie soll auch die Aufgabe haben, bei konkreten, schwerwiegenden Problemfällen sofort zusammenzukommen und reagieren zu können. Da könnte man natürlich sagen, das soll der Bürgermeister leiten. Ich glaube, dass wir als Stadtverordnetenversammlung da eine ganz große Verantwortung haben. Deshalb soll auch der Vorsitzende der SVV und die Fraktionsvorsitzende rein, Vertreter der Verwaltung und der städtischen Betriebe, damit wir hier schnell reagieren können. Nochmal, in 4 Wochen sieht die Welt anders aus, als sie heute aussieht.
Ich glaube, Herr Scheiner war diesmal schneller, aber Frau Ziervogel darf. Könnten wir das? Das habe ich früher auch schon gemacht.
Frau Ziervogel darf.
Danke, Frau Ziervogel.
Herr Hillebrand, zur Erklärung, wann soll denn die erste Sitzung stattfinden? Das ist hier in Ihrer Beschlussvorlage gar nicht benannt. Morgen?
Wie sagt man heute sofort? ASAP, as soon as possible. Also so schnell wie möglich. Und der Bürgermeister...
Jetzt, Sie.
Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir ein gutes Gremium für solche Fragen haben. Das ist unser städtischer Krisenstab. Und ich gehe schon davon aus, dass der Bürgermeister das einzuschätzen weiß, dass er uns zusammenruft und die entsprechenden anderen Protagonisten, die Herr Hillebrand benannt hat, meinetwegen auch unter Beratung der 4 Personen, die mir bekannt sind. Da ist eine davon die von Herrn Handrick angesprochene Person vom Mieterbund. Und dass man das kurzfristig einberuft, dann brauchen wir ja auch keine Taskforce, denn wir haben einen städtischen Ausschuss dafür. Und das ist dann dieser Sonderausschuss, der zu bilden ist. Da brauchen wir keinen Stadtverordnetenbeschluss. Zumal, wie gesagt, der Termin steht da nicht drin. Wenn der Bürgermeister mir jetzt sagt, er ruft innerhalb der nächsten 7 Tage dazu zusammen, dann ist das meiner Meinung nach dem Antrag Sorge geleistet, dann brauchen wir das nicht beschließen.
Gut, vielen Dank, Herr Hillebrand. Dann Frau Ziervogel.
Inhaltliche Nachfrage an den Bürgermeister. Gibt es einen aktuell arbeitenden Krisenstab und wer ist Mitglied dieses Krisenstabes? Wenn Sie das noch nicht beantworten, wenn du das noch nicht beantworten kannst, kannst du vielleicht ja anders beantworten.
Es gibt einen Krisenstab natürlich.
Einen Krisenstab gibt es, ist mir sogar vorgelegt worden, das Papier, ist aber das Papier eins von ganz vielen, kann ich jetzt nicht auswendig runterbeten. Es wäre denkbar, tatsächlich innerhalb, ich sag mal, von 10 Tagen, vielleicht auch schneller, einen Krisenstab einzuberufen. Da lehne ich mich jetzt aber ganz weit aus dem Fenster raus. Sicherlich muss ich mich da mit der Verwaltung auch nochmal abstimmen, mit den Kollegen, inwiefern das alles realistisch ist.
Bitteschön.
Ich habe eine Frage an die Verwaltung. Sicherlich, ich sage jetzt mal an Herrn Anders, der ja den Krisenstab in den letzten 2 Jahren immer sicherlich begleitet hat. Sieht sich die Verwaltung selbst in der Lage, mit diesem Krisenstab auch diese Sache umzusetzen oder benötigen Sie Hilfe von den Fraktionsvorsitzenden und von den Geschäftsführern der Gesellschaften und von sachkundigen Einwohnern? Ich frage einfach mal, tut es denn Not, diesen Krisenstab in persona zu vergrößern, um dann 20 Meinungen zu haben anstatt nur 10?
Ja, die Frage zu beantworten aus dem Stegreif ist natürlich schwierig. Also wir haben einen kleinen und einen großen Krisenstab. Der kleine Krisenstab besteht aus dem Bürgermeister, dem Stellvertreter und dann noch aus den Abteilungsleitern, meines Erachtens auch den Stadtbrandmeister. Und dann gibt es noch den großen, der wesentlich weiter gefasst ist. Der Krisenstab wird immer dann einberufen, wenn eine Krise da ist. So, das hatten wir schon mit Meyerbeck im kleinen Kreis, damals auch mit der Essensversorgung in den kommunalen Einrichtungen. Und da hat der Krisenstab ja auch sehr gut funktioniert. Hier reden wir ja über Sachen, wie soll ich das jetzt sagen? Also die Probleme haben wir ja alle erkannt, ob wir nun Mitarbeiter sind oder Privatpersonen oder auch Unternehmer. Wir kennen ja die Probleme alle. Ob wir hier als kleine Kommune mit einem Krisenstab diese Probleme überhaupt bewältigen können, da habe ich so meine Schwierigkeiten und sehe das eigentlich auch nicht nur also als Aufgabe eines Krisenstabes der Stadt Willow an, sondern die Probleme, die hauptsächlich die Energiekrise, bleibe ich dabei, die muss von oben gesteuert werden, und zwar vom Bund übers Land. Da liegen die Gesetzgebungskompetenzen. Alleine das Thema jetzt mit der Gasumlage, was soll der Krisenstab darauf reagieren? Einmal ist sie da, dann ist sie wieder weg, jetzt ist sie wieder da, dann soll sie wieder weg. Also ich finde dieses ganze Thema sehr schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, ob uns da 10 Leute mehr helfen würden. Wir wissen ja, woran wir arbeiten müssen. Das sind die kurzfristigen Einsparmaßnahmen, kommunal und natürlich privat, kennt die auch jeder. Und darüber hinaus müssen wir uns als Kommune natürlich die Gedanken machen, wie wir mittel- bis langfristig, ich sag mal, vom Gas wegkommen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das geht vielleicht beim Privaten ein bisschen schneller als bei einer Kommune. Aber wir können jetzt nicht einfach mal irgendwelche Sachen austauschen und neu machen, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Ist es auch wirklich nachhaltig? Diese Gedanken machen wir uns. Da haben wir schon Gespräche mit der WGW damals stattgefunden, auch mit der Vivo. Und entsprechend versuchen wir hier natürlich auch so schnell wie möglich auch Maßnahmen auch umzusetzen. Man sieht nicht gleich immer die Maßnahmen, weil die Vorbereitung hier wahrscheinlich wesentlich länger dauert. Und nochmal zurückzukommen auf die Frage, wir haben einen Krisenstab. Ob der jetzt dafür zusammenkommen muss, weiß ich nicht. Wir arbeiten ja trotzdem in der Verwaltung an diesen Themen. Und wenn wir den Bedarf sehen, dort Unterstützung haben zu wollen, dann werden wir auch auf die Leute zugehen. Ob uns jetzt, Entschuldigung, Herr Ronny Richter als Vorsitzender der SVV oder Fraktionsvorsitzender weiterhelfen, weiß ich jetzt nicht. Also das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, sondern ich glaube, da reden wir dann wahrscheinlich wirklich über Fachleute, die auch viel in der Verwaltung natürlich nicht sind. Ich kann nur das sagen, was Herr Nerlich auch gesagt hat, wir werden an diesem Problem arbeiten. Wir arbeiten aktuell sehr dran. Ob das jetzt mit einem stattfindenden Beschluss beschleunigter geht, wage ich auch zu bezweifeln. Aber wie gesagt, das sind Themen, die uns alle angehen und wir arbeiten dran. Ob das jetzt der Krisenstab ist oder der Krisenstab nicht, sei mal dahingestellt. Sorry, mehr kann ich jetzt dazu leider auch nicht sagen. Also muss ich mich jetzt so entschuldigen und um Verständnis bitten.
Vielen Dank, Herr Anders. Herr Nerlich, bitte.
Also ich will es mal mit einem Wort zusammenfassen, mit der Bitte, dass es nicht falsch verstanden wird. Wir sollten nicht in Aktionismus verfallen. Und danach duftet es jetzt gerade. Ich will nicht sagen, es riecht danach, es duftet danach. Das ist sicherlich gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Wir haben jede Woche eine Dienstberatung. Da sitzen genau die Teilnehmerinnen des kleinen Krisenstabes zusammen. Und ich kann nur so viel versprechen, dass wir dieses Thema ernst nehmen, dass wir es mitnehmen, dass wir das von vorhin besagte Informationssystem setten werden. Wir werden schauen, dass wir die Wohnungsanbieter, Carsten Gröning ist heute Abend hier, herzlich willkommen, ein bisschen später gekommen. Es gibt Signale, dass es da auch gemeinsame Gespräche geben kann, gerade auch zu dem Thema, wir können es uns nicht leisten, dass Wohnungsunternehmen jeder eigene Fahrpläne hat und gerade was das Wort Krise anbetrifft, sowieso nicht. Und wir werden es sehr ernst nehmen. Und ich kann versichern, ich habe innerhalb der 2 Tage, die ich jetzt noch hier im Rathaus bin, erfahren dürfen, wie schnell Themen hier bearbeitet und abgearbeitet werden. Also hier ist eine unheimliche Geschwindigkeit drin und das werden wir, was dieses Thema Krise anbetrifft, auch bewerkstelligen. Eine wirkliche Krise ist, bin ich bei Herrn Anders, tatsächlich, wenn der Baum brennt. Aber dieses auch vorzubereiten und die Informationssysteme daraufhin abzustellen, in jedem Falle. Natürlich arbeiten wir da als Verwaltung zusammen mit der SVV gemeinsam zusammen.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Herr Hillebrand, bitte.
Das ist, dieser Antrag ist wiederum kein Misstrauensantrag gegen die Verwaltung. Ich gehe mal davon aus, dass sie gut arbeitet und auch die Probleme im Griff hat. Es gibt ja sehr unterschiedliche Krisenstäbe. In Templin gibt es einen Krisenstab Energie. der gebildet worden ist, weil sie in der Uckermark befürchten, dass es zu Blackouts kommt ab November. Und mir geht es eigentlich nur, oder unserer Fraktion geht es eigentlich nur darum, auch das ist ein Zeichen, dass die SVV deutlich macht, dass sie sich der Schwere dieses Problems bewusst wird und dass sie mit reingenommen wird. Mir erschließt sich nicht, also nicht die gesamte SVV, mir erschließt sich nicht, warum das so ein Problem sein soll, sondern es ist eher ein Zeichen, die Verwaltung dabei zu unterstützen, weil die Probleme, die auf die Stadt will, dort zu kommen, sind ja nicht nur Probleme, die die Verwaltung betreffen. Was machen wir denn, wenn hier ein Betrieb pleite geht? Was machen wir denn, wenn es zu sozialen Verwerfungen kommt oder anderen Sachen? Das betrifft ja nicht nur die Arbeit der Stadtverwaltung, sondern wir sind ja Bürgerinnen und Bürgervertreter. Und weil es darum geht, alle diese Probleme gemeinsam zu bewältigen, wäre es ein starkes Zeichen, wenn der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und die Fraktionsvorsitzenden da einbezogen würden. Das soll dieser Beschluss im Grunde genommen bewerkstelligen, das zu institutionalisieren. Das ist keine Misstrauen gegen die Verwaltung, sondern eher ein starkes Zeichen nach außen, weil die Probleme, die wir haben, betreffen auch nicht nur die Verwaltung, die betreffen die ganze Stadt.
Vielen Dank. Herr Stock, bitte.
Ich verstehe es. Ich buche es nicht so sehr unter dem Thema Aktionismus ab, sondern ich buche es für mich jetzt erstmal unter dem Effektivitätsgrundsatz oder versuche es zu bewerten. Und wenn ich jetzt lese, dass eine Koordinierungsgruppe eingesetzt werden soll, das muss ja dann eine ständige Gruppe sein. Herr Hillebrand, vielleicht, ich habe Sie ausreden lassen und ich find's immer seltsam, dass Sie ständig dazwischen quatschen, wenn ich spreche.
So, ja, ich jetzt weiß, genau.
Kommen wir wieder zur Ordnung.
Das scheint so ein bisschen.
Und konzentrieren uns
aufs Wesentliche. Es soll nach meinem Verständnis eine ständige Gruppe sein, so. Und die soll aus Vertretern der Verwaltung der städtischen Betriebe, unkonkret benannt, wahrscheinlich einer oder zwei möglicherweise, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und den Fraktionsvorsitzenden bestehen. Wir blähen jetzt schon wieder ein Thema auf. Und ich gehe davon aus, dass der Bürgermeister ein absolut originäres Interesse hat, dass wenn eine Problemsituation hier in der Kommune entsteht, dass er zum Telefonhörer oder seine Mitarbeiter zum Telefonhörer greifen und die Fraktionsvorsitzenden oder die jeweiligen betroffenen städtischen Betriebsleiter dann ans Rohr nimmt und sagt, bitte kommt mal ins Rathaus. Wir haben was zu erledigen. Also das glaube ich jetzt genau kontraproduktiv. Ich glaube, dass wenn wir sowas einsetzen, dann verlangsamen wir die Prozesse, die eigentlich schnell gehen sollten. Vielen Dank, Herr Stock. Herr Wulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir leben eigentlich das, was hier in dieser Beschlussvorlage steht, in meiner Wahrnehmung zumindest die gesamte Legislatur, da gab es sicherlich Höhen und Tiefen dieses Lebens, dieses Modells hier. Aber ich erinnere mich an Runden, wo genau das passiert ist. Die letzte war erst vor dem Sommer, dass da der amtierende Bürgermeister eingeladen hat, dass die Verwaltungsspitzen mit anwesend waren, dass die Fraktionsvorsitzende und der Stadtverordnetenversammlungsvorsitzende anwesend waren und dann genau aktuelle Sachen besprochen haben, weil aktuell was passiert war, weil es Themen gab, die nicht warten konnten oder zumindest eine Tendenz brauchten und die, wie gesagt, nicht warten konnten bis zum nächsten Sitzungszyklus. Und da ist, glaube ich, genau das passiert, was hier gefordert ist, nämlich dass Verwaltung in einer, also da waren es jetzt nicht Krisensituationen im eigentlichen Sinne, aber in, sag ich mal, besonders markanten Situationen genau so eine Runde einberufen haben. Und ich würde mich da wahnsinnig gern darauf verlassen, dass das unter dem jetzigen Bürgermeister natürlich so fortgeführt wird, dass die Verwaltung mit einem offenen Ohr, und so habe ich es jetzt auch heute hier verstanden, natürlich an dieser Extremproblematik dran ist. Und sobald da etwas ist, was aus der Verwaltung heraus selbst so nicht zu bewerkstelligen, zu lösen ist, natürlich dann sofort die Einladung kurzfristig ergeht an die entsprechenden ProtagonistInnen, also seien es die Stadt, die Fraktionsvorsitzenden oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, meinetwegen auch gerne dann die LeiterInnen der kommunalen Betriebe. Und dass man dann genau zu seiner Runde zusammenkommt. Also ich weiß auch nicht so richtig, und da bin ich bei Herrn Stock, warum wir da jetzt eine regelmäßige Runde einberufen wollen. Im besten Fall braucht es die gar nicht, weil Verwaltung aus sich heraus das so gut wuppt, dass wir im besten Fall dann gar nicht bis wenig in solchen Runden zusammenkommen müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Hillebrand, bitte.
Nochmal zu dem Aktionismus. Also wenn das Aktionismus ist, dann gibt es in der Bundesrepublik Deutschland in der jetzigen Situation sehr viel aktionistische Fraktionen, die sich der Problematik der Lage im Klaren sind und die solche schnellen Lösungen einfordern. Also da sind wir nicht alleine als Fraktion Die Linke in Wildau. Und Herr Stock, zu den Fragen. Also die Vorlage erschließt sich ganz einfach. Man muss sie nur lesen. Die Stadtverordnetenversammlung setzt eine Koordinierungsgruppe ein, die einen Taskforce-Charakter haben soll. Sie soll als Vertretern der Verwaltung, der städtischen Betriebe sowie dem Vorsitzenden der SVV und den Fraktionsvorsitzenden bestehen. Sie soll zu einer ersten Sitzung zur Sondierung der Lage, also einmal, um auch mal die Lage zusammenzufassen, weil ich denke, dass auch die Fraktionsvorsitzenden durch die Einbindung ihrer jeweiligen Parteien in die kommunalpolitischen Forum einen großen Überblick haben aus anderen Städten, die wir dann einbringen können und also auch zum Beispiel Problematiken vergleichen können und so weiter. Und sie soll und dann bei konkreten schwerwiegenden Problemfällen, das heißt keine dauerhafte Geschichte, sondern wenn konkrete schwerwiegende Problemfälle existieren, das sind können Problemfälle der Energie, von Insolvenzen und anderen sein, dann sollen sie, so ist das gemeint. Man kann natürlich Frank Wulfius meinen, das machen wir sowieso schon. Wir wollen es einfach mal feststellen, wiederum, kann es nur sagen, muss man ja nicht teilen, das ist auch ein Zeichen, die SVV ist sich der Schwierigkeit bewusst und das würden wir dadurch deutlich machen. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt.
Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Schenk.
Ja, seit 20 Minuten, über 20, wird hier hin und her diskutiert. Alles schön und richtig. Aber entsprechend bitte ich um Abstimmung. Ich stelle den Antrag.
Dann stimmen wir über den Antrag von Herrn Schenk ab. Diese Beschlussfeier, Herr Hillebrand, tun Sie mir einen Gefallen. Ich gebe Ihnen ja regelmäßig das Wort, wenn Sie sich melden. Und das behalten wir so bei. Und dann freue ich mich, dass wir alle so miteinander können. Schön. Den Antrag zur Abstimmung, darüber stimmen wir jetzt ab, diese Beschlussvorlage abzustimmen. Also wer dem Antrag von Herrn Schenk zustimmt, dass wir jetzt abstimmen, bitte ich um Handzeichen. Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? 2 Enthaltungen. Damit ist dem Geschäftsordnungsantrag stattgegeben. Dann bringen wir die Beschlussvorlage F164/2022 jetzt zur Abstimmung. Wer diesem Antrag so zustimmt in der vorliegenden Form, bitte jetzt ums Handzeichen. 3 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Oh Gott, 12 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? 2. Damit ist die Beschlussvorlage abgelehnt. Ja, dann haben wir den offiziellen öffentlichen Teil geschafft. Habe ich was vergessen? Ach, Menschenskinder. Zwehe so, ja. Entschuldigung. Ganz verrückt. Ich war schon weiter. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S165/2022. Entschuldigung. Bereitstellung eines Dienstfahrzeuges mit privater Nutzung für den Bürgermeister der Stadt Wildau. Da möchte aber bestimmt irgendjemand noch was zu sagen, oder? Herr Anders oder Herr Bürgermeister?
Ja, die Beschlussvorlage wurde heute eingebracht. Herr Nerlich hat ja anfangs erwähnt, in deinen Worten, dass heute ein zweiter Tag im Rathaus ist. Und man hat gestern schon festgestellt und heute darüber hinaus auch, der Bürgermeister braucht einen Dienstwagen. Das steht außer Frage. Und wie es in der Beschlussvorlage auch definiert ist, die Termine sind oft abends, auch am Wochenende. Teilweise kommen die auch ad hoc rein. Eine dynamische Kommune. Hier braucht man schon einen sehr hohen Grad an Flexibilität. Und entsprechend sieht die Beschlussvorlage vor, dass Herr Nährlich den Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen kann. Das hatten wir vorher schon Herrn Dr. Marley und Frau Humuth eingeräumt. Und diesen Vorteil des Privatfahrens muss er mit 1% pauschal vergüten oder versteuern oder darüber das Fahrtenbuch führen. Da kann er sich entscheiden, ob er die 1%-Regelung nimmt oder das Fahrtenbuch. Und entsprechend haben wir heute die Beschlussvorlage eingebracht und nicht erst im November, damit der Bürgermeister jetzt auch schon wirklich voll handlungsfähig ist, weil die Termine, Herr Nährlich, denke ich mal, wird es hier dann auch sagen können, tagtäglich in Größenordnung vorhanden sind und auch die Wochenenden natürlich ebenso.
Gut, ich habe bloß eine Frage, welchen Größenordnung reden wir da von dem Dienstfahrzeug? Vom Geld, bloß mal so als Info, gibt es da irgendwie Richtlinien oder ich habe keine Ahnung, also ich weiß was.
Also bei den bisherigen Bürgermeistern, Dr. Marlich und Frau Humuth, gab es keine Größenordnung der monatlichen Rate. Das kann man so jetzt auch pauschal auch nicht sagen, weil die Fahrzeughersteller auch bestimmte Angebote haben. Herr Nährlich, denke ich mal, wird sich für ein ganz normales Auto entscheiden. Die Leasingrate wird sich entsprechend daran auch orientieren. Darüber können wir dann auch gerne informieren. Aber hier eine Regelung einer möglichen Höhe der Rate war bisher bei den anderen Bürgermeistern nicht vorgesehen und macht es auch gegenwärtig schwierig, da eine Höhe zu nennen. Hängt damit auch zusammen, welches Art des Autos es auch ist.
Gut.
In der Regel bewegen wir uns immer so zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem, was es für ein Auto ist und was für ein Angebot auch reinkommt.
Nicht so unnötig, die Nachfrage sei mir erlaubt gewesen. Bitte, Herr Nährlich.
Ja, also wer mich kennt, ich bin Familienpapa, habe 3 Kinder, gleichaltrig und darum geht's am Ende auch einerseits die dienstlichen Dinge übereinander zu bekommen und wenn dann eine Privatfahrt ansteht, dass ich die 3 Kinder auch hinten reinbekomme. Insofern wird's eher eine Familienkutsche werden, die einigermaßen ordentlich aussieht. Und umso mehr ich haben wollte, umso mehr müsste ich bezahlen über die 1%-Regelung. Kann auch nicht mein Interesse sein. Insofern ganz normal, so wie Sie mich hoffentlich kennengelernt haben.
Herr Scheiner, Herr Weitler, Frau Zielvogel.
Nun wissen wir ja alle, dass so ein Fahrzeug ja nicht einfach irgendwo vom Hof geholt werden kann. Ich gehe mal davon aus, es wird in irgendeiner Art und Weise ja ein Verfahren in Gang gesetzt, wo der Bürgermeister und der Kämmerer sich zusammensetzen und sagen, das und das stellen wir uns ungefähr vor. Und dann gibt es nach den Erfahrungen, die wir alle zurzeit machen würden, wenn wir in irgendein Autohaus gehen, gibt es da einen netten Mann, der mir gegenüber sitzt und der sagt, wann wollen Sie das Auto haben? Nein, nicht möglich. Es gibt einige Ausnahmen, wo man das schnell realisieren kann. Im Übrigen habe ich gehört, wir haben ja gute Beziehungen, zumindest bei einem großen namhaften deutschen Hersteller hier in der Region, haben wir einen Rahmenvertrag, den wir im Zweifelsfalle nutzen könnten. Doch, Herr Nass, also ob es ein Rahmenvertrag ist, aber wir haben zumindest gute Kontakte. Insofern würde mich als allererstes mal die Frage interessieren, wie denn das angedacht ist für die Zeit, wo dieses Fahrzeug nicht zur Verfügung steht. Haben wir im Pool des Rathauses zurzeit ein Fahrzeug, das der Bürgermeister dann berechtigterweise nutzen kann?
Ja, wir wissen ja bei der Neuwagenbestellung, da reden wir fast bis ein Jahr Lieferzeit. Entsprechend müssen wir natürlich jetzt handeln. Jetzt hat sich der glückliche Umstand ergeben, dass am Montag, also gestern, unsere beiden Caddies ausgelaufen sind, die Dienstcaddies, einmal fürs Ordnungsamt und einmal für die allgemeine Verwaltung. Und da gab es ja schon im letzten Jahr die Tendenz, dass wir uns zumindest mal um ein E-Auto kümmern sollten. Zumindest ist es jetzt so, dass der Benziner, der für die Verwaltung, der Caddy, bisher zur Verfügung stand, wir ersetzen werden durch ein E-Auto. Dieses E-Auto wird Donnerstag auf dem Hof stehen. Wir sind jetzt gerade bei der Zulassung. Und entsprechend haben wir jetzt vor, diesen Caddy herauszukaufen aus dem Leasing, aus dem Ende des Leasingvertrages und geben den alten, das alte Fahrzeug der Hausmeister in Zahlung. Also dieser Wagen würde denn zur Verfügung stehen, weil parallel ab Donnerstag Ersatz da ist.
Frage, Herr Scheiner?
Ja, dann würde ich das gerne nochmal ergänzen wollen. Wir haben ja jetzt hier die Vorlage, die Verwaltung uns hier vorgelegt hat. Von unserer Fraktion aus haben wir überhaupt nichts, also damit das auch gar nicht in den falschen Mund kommt, überhaupt nichts dagegen, dass der Bürgermeister ein Dienstfahrzeug hat. Ich denke mal, alle anderen haben das auch vorher. Ob man es nun unbedingt in die Begründung schreiben muss, lasse ich mal beiseite, weil wir wissen, in der Region drumherum, also letztendlich ist es so, in Brandenburg, soweit ich das recherchieren konnte, hat eigentlich jeder Bürgermeister in irgendeiner Art und Weise den Zugriff auf ein Dienstfahrzeug. Wie auch immer die Städte das dann untereinander regeln. Was wir persönlich ganz gerne machen würden, und deswegen danke auch für den Hinweis, dass ab Donnerstag ein E-Mobil dann schon mal hier im Haus zur Verfügung steht. Danke für den Hinweis, dass für die Übergangszeit dann der Caddy genutzt werden kann. Das, denke ich mal, kommt ja auch, ich will jetzt hier nicht die Diskussion, was der Bürgermeister für eine Größe und was für ein Auto das sein muss. Aber ich finde schon, wir haben vorhin von Transparenz, Wahrheit und Klarheit gesprochen. Und dann, finde ich, sollten wir auch im Anbetracht unserer allgemeinen Situation ein paar Sachen in so einer Vorlage mal ein bisschen konkreter fassen. Deswegen würde ich ganz gerne zwei zusätzliche Punkte, einen haben wir eben schon besprochen, der andere ist angerissen worden, zwei zusätzliche Punkte in diese Vorlage mit einfügen wollen, einen neuen Punkt 2. Ich gebe das im Übrigen nachher auch allen zum Nachlesen und ich schicke es auch nochmal als Mail, falls wir das dann so beschließen, einen neuen Punkt 2. Bei dem Dienstwagen handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, man gegebenenfalls Elektrofahrzeug. Das, denke ich mal, teilen wir alle so, dass man, wenn man ein Fahrzeug jetzt in der heutigen Zeit als Kommune anschafft, insbesondere für den Bürgermeister, dann sollte das auch in irgendeiner Art und Weise die Nachhaltigkeit darstellen. Die monatliche Leasingrate beträgt 400 Euro brutto. Die Leasingzeit erstreckt sich über 48 Monate. Rechtzeitig vor Ablauf des Leasingvertrags wird der Stadtverordnetenversammlung ein etwaiger Anschlussvertrag zur erneuten Beschlussfassung vorgelegt. Das ist der Punkt 2, da ging es um die Kosten. Der Punkt 3 beinhaltet das, was wir eben besprochen haben. Für eine Übergangszeit bis zur Lieferung des neuen Dienst-KFZs wird dem Bürgermeister Herrn Frank Nährlich ein KFZ aus dem Fahrzeugpool der Stadt Wilder zur Verfügung gestellt. Das ist ja eben so auch angemerkt worden. Und dann würde ich ganz gerne, um das auch deutlich zu machen mit der Nachhaltigkeit, in der Begründung die beiden Sätze mit die alten Bürger haben das auch immer genutzt, ändern und einen neuen Absatz in die Begründung einfügen. Ich weiß, Begründung ist nicht Bestandteil des Antrages, aber zumindest kann man das später ja nochmal nachlesen und der würde folgendermaßen lauten. Inzwischen ist es üblich, dass die Bürgermeister im Land Brandenburg im Sinne der Nachhaltigkeit entweder ein rein elektrisch betriebenes Auto oder ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug fahren. Bürgermeister Nährlich möchte sich diesen neuen Form ausdrücklich nicht verschließen und hätte mit dem Hybridfahrzeug die Möglichkeit, innerhalb der Stadt rein elektrisch zu fahren. Dann haben wir meiner Meinung nach alles gefasst, ja, und in dem Rahmen können wir das wunderbar beschließen. Mein Vorschlag, und ich würde dann die Änderungen, Frau Schwarz hat von mir schon den Antrag mit den Änderungen bekommen, allen anderen würde ich es dann den Fraktionsvorsitzenden noch schriftlich geben und als Mail dann allen anderen noch mal zur Verfügung stellen. Das wäre mein Vorschlag, so zu beschließen.
Gut, bevor jetzt der Nächste dran ist, würde ich jetzt erstmal den Antrag Schreibenden oder Einbringenden mal fragen, ob das... Gut, dann haben wir uns schon mal wortlos verstanden. Jetzt war Frau Ziervogel die Nächste.
Meine Frage war nur, ob der Bürgermeister Nährlich auch über Elektromobilität nachgedacht hat. Ich war mir oder bin mir fast sicher, so wie ich dich kenne, und das war mir jetzt nochmal wichtig. Das stand nämlich da auch nicht drin.
Ich glaube, das hat er. Also, Entschuldigung. Kann auch persönlich nochmal sagen?
Natürlich ist mir das wichtig. Na klar. Wenn es irgend möglich ist, natürlich.
Bei Kopfnicken haben wir nämlich nicht im Protokoll. Herr Weidler, Frau Schulz,
Ja, vielen Dank.
Zwei Fragen hätte ich hier. Zum Ersten, mir ist zumindest zu Ohren gekommen, dass ja auf dem Plan bei der letzten Bürgermeisterin ein neues Auto stand. Da würde mich interessieren, was ist daraus geworden? Da muss es ja irgendwie einen Vertrag gegeben werden. Ist der denn nichtig? Wurde das abgeschafft? Das ist das eine. Weil eventuell kann man ja auch einfach dieses Fahrzeug sozusagen übernehmen. Dann brauchen wir uns das ja nicht mehr an, als hier ein neues Auto aussuchen, sondern dann kann man im Endeffekt genau das übernehmen. Das wäre dann wahrscheinlich demnächst auch verfügbar. Genau, dann kommen wir wieder zu dem Thema Hybridfahrzeug. Das haben wir ja im Endeffekt da an der Stelle schon einmal durchgekaut. Also das wäre dann meines Erachtens ja auch ein Hybridfahrzeug. Zum anderen, weil Herr Nerlich ja gesagt hat, er stellt sich ein Familienfahrzeug vor für, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, mindestens 5 Personen. Also das muss ja dann auch nicht übermäßig groß sein, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir hier von einem Familienfahrzeug reden, würde mich A interessieren, da muss es ja dann schon irgendwie Ideen geben, in welche Richtung das geht. Weil Hybridfahrzeuge in der Größe als E-Fahrzeug oder als Hybrid, da reden wir hier von Kosten von mindestens 70.000 Euro.
Gut, das sind jetzt, Herr Scheiner, bitte, Einschätzung. Herr Anders, wollen Sie kurz zu dem E-Fahrzeug noch was sagen, was ja eventuell schon da oder nicht da ist?
Na gut, ich sage jetzt mal, Herr Scheiner hat ja eine Größenordnung vorgegeben. Wenn die so beschlossen wird, dann ist das der Maßstab. Daran müssen wir jetzt dann orientieren. Was alles der Markt hergibt, kann ich jetzt nicht sagen, sondern...
Sorry, die Frage belief sich die Antwort auf das Auto, was für die Bürgermeisterin bestellt
wurde. Ja, aber er hat ja 2 Fragen gestellt. Ich war jetzt bei der 2.
Ach, Sie fangen von hinten an. Oh, schön. Na denn, bitte.
Genau, ich fange jetzt mal von hinten an. Da werden wir natürlich schauen, was möglich ist. Wie gesagt, der Markt, der ändert sich wöchentlich, auch was Preise angeht. Deswegen haben wir da jetzt auch im Vorfeld keine Markterkundung, sondern wenn wir den Beschluss haben mit dem Maßstab, wie hoch die Rate maximal sein darf, dann werden wir uns bewegen und schauen, was möglich ist. So, zu der ersten Frage von Herrn Weidler würde ich dann bitten, dass ich dazu im nicht öffentlichen Teil was sagen darf. Zu der ersten Frage von Herrn Weidler im nicht öffentlichen Teil was sagen darf.
Dann soll es so sein. Frau Schulz.
Ja, danke. Ich wollte sagen, dass ich den Vorschlag von Herrn Scheiner gut finde, mit einer kleinen Prämisse. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so ganz exakt auf diese Summe festlegen sollte oder ob man mehr eine Schule nutzen könnte, weil ich fand diese 300 bis 500 eigentlich schon ziemlich realistisch, um ehrlich zu sein.
Herr Scheiner, Sie dürfen direkt darauf antworten.
Frau Schulz. Ein bisschen kennen wir uns ja schon länger. Also ich hätte bestimmt da nicht eine Summe reingeschrieben, wenn ich nicht wüsste, wie groß oder zumindest vergleichbar so etwas der Region mit uns auch bekannten Autohäusern realisierbar wäre. Und da kann man dann auch eine Familie unterbringen.
Gut. Herr Schenk, bitte.
Ja, ich möchte zu bedenken geben, dass für den Preis 400 Euro so ein Auto nicht zu haben ist, also E-Autos oder Hybrid, müssen wir über 500 bis 600 Euro nachdenken. Danke.
Herr Eckert.
Wenn wir das mit den E-Autos und Hybridautos mit reinnehmen, hätte ich bloß mal eine Frage, inwiefern das mit der Pauschalregelung dann noch gilt, weil dann eine andere eigentlich. Und da kann ich weiß nicht, inwiefern wir uns da falsch verhalten, wenn wir 1% reinschreiben und dann sind es nur 0,25.
Ich denke, dass das denn dementsprechend angepasst, setze ich jetzt mal voraus, dass es dann rechtskonform.
Also die 1% sind ja der Standard. Und dann gibt es ja Hybride und Elektrofahrzeuge, die Vergünstigung, die wird natürlich dann herangezogen. Ist klar, Herr wird ja kein 1% zahlen, wenn bei Hybrid 0,5 ist. Also die 1% ist Standard und der Maximalwert und nicht mehr und nicht weniger.
Herr Stock, bitteschön.
Ich wollte bloß sagen, ich habe für eine Mitarbeiterin jetzt einen wunderschönen, ich mache jetzt Werbung, Opel Grandland besorgt, also ein Plug-in-Hybrid, super ausgestattet, Leasingkosten 389 Euro brutto pro Monat.
Perfekt, Vielen Dank, Frau Krebs. Gut, alle wieder anwesend und Plätze eingenommen. Für mein Dafürhalten haben wir, denke ich, diesen Tagesordnungspunkt ausführlich behandelt. Oder möchte dem jemand noch was hinzufügen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne die Beschlussvorlage S 165/2022 mit von Herrn Scheiner zugefügten Änderungen jetzt zur Abstimmung bringen. Wer dieser Vorlage mit den Änderungen zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwölf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Frau Festerling? Auch weil Sie gerade unterm Tisch waren. Also 13 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen. Damit gilt die Beschlussvorlage als angenommen mit den Zusätzen. Dann rufe ich Punkt 12 auf, Diskussion zu den Auswirkungen von Inflation und Energiekrise auf die Stadt Wildau, und würde Herrn Hillebrand das Wort geben. Bitte.
Wir haben als Fraktion Die Linke vor circa 3 Wochen hier einen Bürgerdialog gemacht mit Gästen. Herr Anders war auch da, ein Vertreter der EDIS, Herr Sabelos, Herr König von der WGW. Daher kommt auch unser Aktionismus in Anführungsstrichen, weil wir auch da schon einige Informationen bekommen haben zu der konkreten Situation in der Stadt. Und die konkrete Situation in der Stadt heißt ja auch die konkrete Situation der Bürgerinnen und Bürger und auch, Herr Stock, des Mittelstandes. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Fleischern ist, aber wenn Sie die Demonstrationen der Bäckerbetriebe sehen, die alle befürchten, ihren Betrieb einzustellen, aber nicht insolvent zu sein, wie Habeck sagt. Also das sind ja reale Probleme des Handwerks. Sie wissen die ja auch. Ich möchte da nochmal aber Probleme der Menschen. Es gibt die neuesten Berechnungen für Hartz-IV-Bezieher, die für Essen, Lebensmittelkosten normalerweise einen Betrag auf 5 Euro am Tag haben. Der ist gestiegen um 2,48 Euro auf 7,48 Euro. Das heißt, es ist ganz klar, dass Sie echte Probleme haben werden, überhaupt rein physisch über den Winter zu kommen. Und wenn Sie dann zur Tafel gehen, wie in Königs Wusterhauen, dann passiert da Folgendes: Sie haben einfach nicht mehr genügend Lebensmittel. Und da gibt es riesige Auseinandersetzungen zwischen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, Menschen, die hier leben, und die bis fast zu einer Prügelei gehen. Das ist die Realität in diesem Land, wie sie momentan sich zeigt. Auf unserem Bürgerdialog hat ein Bürger aus Wildau gesagt, er hat eine bisher immer 5,5 Cent für die Kilowattstunde Gas bezahlt und jetzt zahlt er 42,5 Cent, das heißt 800% mehr. Das ist nicht bei allen so, aber bei vielen Bürgern, die jetzt die Betriebskosten-Nachzahlungen, Herr Steiner, von der Vivo und die höheren Betriebskosten tragen müssen, für die ist das ein existenzielles Problem. Und meine Nachbarinnen und Nachbarn in der Schwarzkopfsiedlung, vor allem die Eltern, wissen dann teilweise nicht, wie sie da über die Runden kommen. Das ist die Realität in diesem Land und Verzweiflung. Und das ist wichtig ist auch, und deswegen stellen wir auch diese Anträge, die Leute aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Isolation zu holen, also zu ihnen auch zu sagen, das ist nicht ihr einziges Problem, sondern viele haben dieses Problem. Und ich will jetzt auch nicht länger reden. Ich glaube, Sie können selber Beispiele der Situation bringen, die Sie selber erfahren haben. Ich würde gerne als Linker das Institut der deutschen Wirtschaft, den Konjunkturbericht von heute zitieren, sozusagen der Klassengegner, wie die das sehen. Und die sagen Folgendes. Spätestens seit Russland die Gaslieferung in Richtung Westen reduziert hat, droht neben der extremen Verteuerung von Erdgas eine Gasmangellage im kommenden Winterhalbjahr. Davon auszugehen ist, dass auf absehbare Zeit kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließt, fehlt mehr als die Hälfte der Eingangs-Erdgaseinfuhr. Nach Modellrechnung kann eine Gasmangellage nur dann vermieden werden, wenn der Gasverbrauch hierzulande
um 20% reduziert wird und zudem die Gasexporte, also die von Deutschland nur durchgeleiteten Mengen, weil wir exportieren ja auch, deutlich zurückgehen. Schon in den letzten Monaten fielen die Exporte um etwa 20% geringer aus als im vergangenen Jahr. Damit die Speicher nicht leerlaufen, müssen entweder die nicht russischen Gasexporte, zum Beispiel aus Norwegen, mindestens 10 Gigawatt gesteigert werden oder die Exporte weiter im Vergleich zum Vorjahr um 35% zurückgehen. Die Szenarioberechnung der Bundesnetzagentur liegt bereits die Annahme zugrunde, dass zum Jahreswechsel 2023 LNG-Kapazitäten in der Nordsee zur Verfügung stehen. Zudem wird ein Winter mit durchschnittlichen Temperaturen unterstellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei geringerer Anpassung des inländischen Gasverbrauchs und der Weiterleitung schon im Dezember 2022 Engpässe drohen, die sich bei Verzögerung beim Abschluss des schwimmenden LNG-Terminals noch deutlich ausweiten können. Ein harter Winter würde die Mangellage zusätzlich verstärken. Inwieweit die Haushalte tatsächlich ihren Verbrauch gegenüber den Vorjahren einschränken, wird sich erst in der Heizperiode zeigen. Die deutsche Industrie hat ihren Gasverbrauch in den letzten Monaten bereits um mehr als 20% reduziert, zum Teil allerdings auch Produktionsausfälle. Schon aufgrund der hohen Preise für Gas und zuletzt auch für Strom, die sind aneinander gekoppelt, wie Sie wissen, konnten energieintensive Unternehmen teilweise nicht mehr kostendeckend produzieren. Im Fall der aufgrund der hohen Gaspreise beispielsweise gedrosselten Düngemittelproduktion werden auch Nebenprodukte wie Kohlendioxid in anderen Bereichen wie der Nahrungsmittelindustrie knapp. Sie formulieren das noch deutlicher. Sie befürchten eine Industrieschmelze und Sie sprechen auch von einem Konjunktureinbruch und einer beginnenden Rezession. Und das hat natürlich auch auf die kleine Gemeinde Wildau, Herr Scheiner, mit 10.000 Einwohnern genau solche Auswirkungen wie auf die Stadt Jena, die größeren Städte, zu dem wir hier auch noch ein Industriestandort sind. Wenn es zu dieser Gasmangellage kommt, was machen wir denn mit dem Wildorado? Kann das dann überhaupt noch weiter betrieben werden? Wie sieht das mit den Gaspreisen aus in der Stadt? Das wollte ich nur mal am Anfang in die Diskussion reingeben. Die Lage ist deswegen auch nochmal unser Aktionismus, weil das ist tatsächlich nicht. Die Lage ist ernst und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Es ist wie vor Corona. Wir zahlen jetzt nur für die Butter beim Aldi mehr, aber in 3 Wochen sieht Deutschland anders aus. Und das ist das Problem.
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Bitte, Herr Nerlich.
Also die Anregung ist natürlich absolut richtig, Heinz Hillebrand. Also weil du jetzt auch immer wieder das Wort Aktionismus nimmst, für das, was beantragt worden ist und für die Systeme, die wir hier haben, was ja auch mehrfach und von verschiedensten Seiten beschrieben worden ist, darauf hat sich das bezogen. Ansonsten, es gibt schon Angst und es gibt eine Realität, gar keine Frage. Und wir müssen halt, so wie ich es auch angekündigt haben, uns damit beschäftigen, auch in der Stadtverwaltung, und unser Informationssystem bündeln, was wir auf kommunaler Ebene machen können. Es gibt aber ansonsten, so habe ich es, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ist eine Frage von Bund und Land, offenbar noch keinen sichtbaren Plan, wie mit dieser Krise umgegangen werden soll. Und die ersten Berichte, ich habe es ja auch gesehen, da kommen Gasrechnungen, die früher, weiß ich nicht, 200 Euro, die bezahlen jetzt auf einmal 2000 Euro und stehen mit dem Rücken an der Wand. Und das ist die Realität. Und dem sich zu stellen und auf unserer kommunalen Ebene das zu tun, was wir mit den Informationen, die wir von überall bekommen können und die auch bereitzustellen, das ist eine Aufgabe, die müssen wir auf jeden Fall erfüllen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Des Rätsels Lösung haben, glaube ich, hier alle nicht in der Tasche. Also wie wir das jetzt ganz schnell hinbekommen können. Also das will ich jetzt einfach mal so als Input reingeben.
Auch dafür vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Hat jemand schon seinen Rechner runtergefahren? Gut, also keine weiteren Wortmeldungen. Dennoch vielen Dank, Herr Hillebrand, für die Ausführung, dass Sie uns das nochmal vor Augen geführt haben. Damit sind wir denn jetzt wirklich zum Schluss des öffentlichen Teils angekommen. Ich bedanke mich bei allen Gästen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit und das Durchhaltevermögen heute und schließe hiermit den öffentlichen Teil und bitte die Nichtöffentlichkeit herzustellen.